Guten Morgen, Jenny hier und zurück aus dem Leipzig Buchmesse und dann Ostermontagurlaub. Zwischenzeitlich bin ich umgezogen. Ich habe ein Arbeitszimmer, in dem ich jetzt podcasten kann. Fast alle Kartons ausgepackt. Es sind bei weitem nicht mehr so viele wie am Anfang. Ich habe gedacht, ich werde nie fertig, aber ein Ende ist in Sicht und ich habe festgestellt, ich habe zu wenig Regale für die ganzen Bücher, die ich mittlerweile habe. Das liegt auch daran, dass ich mittlerweile ein Regal umfunktioniert habe für eine private Manga-Ecke. Aber das ist was anderes. Ja, also Umzug noch nicht ganz 100% abgeschlossen. Meine Technik funktioniert auch nicht ganz 100% so, wie ich das möchte. Das verhindert aber nicht, dass wir ganz in Ruhe wieder in den Podcast-Alltag zurück reingleiten. Und heute habe ich dafür zwei schöne Gespräche mitgebracht. Einmal mit Markus Preis zu seinem Buch Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet. Markus Preis war ja jahrelang Korrespondent in Brüssel und ist jetzt ARD-Hauptstadt. Stadtstudio-Chef und wird sozusagen die Berichterstattung der ARD in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mitgestalten. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber unser Gespräch war, also es war ein bisschen komisch, also nicht der Inhalt des Gespräches, sondern es war ein bisschen komisch, das jetzt in Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal nachzuhören und zu schneiden und so. Und Markus Preis dabei im Ohr zu haben, während er in meinem Podcast ist, weil ich ihn sonst nur im Ohr habe, wenn er entweder aus Brüssel berichtet hat oder wenn er selber in einem Europa-Podcast war. Deswegen war das so bei der Bearbeitung echt schräg. Aber ich hoffe, das Gespräch gefällt euch und ihr gebt mir viel, viel Feedback dazu. Würde mich sehr freuen. Mein zweiter Gast ist Friedemann Karich. Auch hier zu seinem Buch Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt, erschienen im Ullstein Verlag, dort für 22,99 zu erstehen. Also beide Bücher meiner beiden Gäste packe ich euch in die Shownotes. Wie ihr merkt, heute sehr gesprächs- und buchlastig. Zu Monologen bin ich wirklich aktuell wegen dem ganzen Umzugsstress überhaupt nicht gekommen. Ich habe übrigens immer noch kein Internet. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jennys Handyvertrag. Denn da habe ich noch ein paar Megabyte übrig, um diesen Podcast hochzuladen. Internet habe ich in meiner Wohnung noch nicht. Ich hoffe, dass sich das bis nächste Woche dann erledigt hat, damit ich wieder normal arbeiten kann. Nicht nur was den Podcast angeht, sondern was auch generell Homeoffice etc. angeht. Weil das ist schon ohne Internet alles sehr, sehr anstrengend. Insofern hoffe ich, wie gesagt, dass euch die heutigen beiden Gespräche gefallen, dass ihr gemütlich in die Woche kommt. Und wir kommen ganz, ganz gemütlich in die heutige Podcast-Folge und auch in den Monat April mit der wunderbaren Unterstützung des Superpacks, den wir natürlich wieder zu füllen haben, denn der Monat März ist um. Für alle die, die es noch nicht wissen und neu hier sein sollten im Einmischen-Podcast-Universum, diesen Podcast kann man unterstützen über PayPal, Steady-Überweisung oder über meine Wunschliste. Die befindet sich aktuell leider nur bei Amazon. Ich hatte früher eine Wunschliste, die extern war, aber das wurde vom Anbieter leider eingestellt, deswegen Amazon. Also jeder, der mich unterstützt und diesen Podcast unterstützt, wird dann im darauffolgenden Monat in dem Superpack aufgenommen und genannt und ist dann sozusagen für einen ganzen Monat Präsentator, Unterstützer der in dem Monat dann veröffentlichten Folgen. Und für den Monat April, weil sie Unterstützer waren im März, sind das Stefan mit 5 €, Tobias, Harald mit 11,11 Euro, Robert, Christoph, Andreas mit 7,77 Euro, ein weiterer Stefan mit 5,55 Euro. Edith, herzlichen lieben Dank für Dauerunterstützung aus der Schweiz und in diesem Monat sind das 20,62 Euro. Danke geht raus an Ingo, ein Dank auch an Dominik für 5 Euro, danke an Marvin für 10, danke an Anonym, danke an Kai für 5 Euro, danke an die regelmäßige Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert in Höhe von 10 Euro, danke an Ingmar für 15 Euro, danke an Frank, danke an Thomas für regelmäßig 2x Pi, was 6,28 Euro sind. Danke an Linus und danke an Michael, der hat 11,22 Euro über PayPal geschickt und hat als Kommentar Anna Katharina geschrieben. Und danke an Rainer für die Unterstützung ebenfalls über PayPal. Zudem geht ein herzliches Dankeschön an alle Steady-Unterstützer und Mitglieder diesen Monat raus. Und das sind für diesen Monat Jörg, Sven, Zayo, Daniel, Rudi, der Puppe, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan-Podcast, den ich hoffe, bald hier wieder begrüßen zu können, Niklas, Joachim und last but not least Kaiserin Fleischner. Herzlichen lieben Dank und ich hoffe, dass es im nächsten Monat mindestens genauso viele Unterstützer gibt. Ich freue mich jedenfalls über jegliche Art von Unterstützung und Feedback und das Teilen und Weiterempfehlen dieses Podcasts, denn davon lebe ich, also auch von der Mundpropaganda, vor allem seitdem Twitter ja als Verbreitungsmedium für diesen Podcast ein wenig eingebrochen ist, aufgrund der Tatsache, dass Twitter von Elon Musk gekauft wurde und so generell reichlich den Bach runtergeht. Deswegen empfehlt den Podcast gerne weiter, hört ihn im Podcatcher eurer Wahl und gebt mir Feedback. Herzlichen, herzlichen Dank. Mein erstes Gespräch in dieser Folge heute ist mit Friedmann Karich. Er hat das Buch geschrieben, Was ihr wollt, und es geht nicht um das berühmte Shakespeare-Stück, sondern es geht darum, wie Proteste wirken, welche Proteste gut und welche vielleicht nicht so gut sind. Und es gibt eine historische Analyse auch von zum Beispiel den Protesten der Frauen in England für den Kampf um das Frauenwahlrecht und was da so alles unternommen wurde, um das Wahlrecht zu erkämpfen. Das war nicht immer friedlich. Das ging auch gegen Sachen und Personen und manchmal gegen, also Personen in dem Fall gegen die Frauen selber. Also sie haben sich selbst verletzt, sie haben sich selbst geopfert und eine Art Märtyrertum tatsächlich entwickelt, was dazu führte, dass es auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für diese politische Aktion gab. Obwohl es natürlich sehr, sehr traurig ist. Also wir sprechen beide darüber, was Protest eigentlich ist, ob er gut oder schlecht ist und inwiefern vielleicht der Protest der aktuellen Klimabewegung ein bisschen einschläft, wie ich finde. Friedemann findet das nicht so. Aber dazu ist ja der Podcast hier da, um solche Sachen auch mal auszutauschen und verschiedene Meinungen dabei und Blickwinkel sich anzuhören. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Friedemann Karich, Was ihr wollt und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Friedemann Karich. Hallo Friedemann.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja ein sehr interessanter Vorname. Deine Eltern müssen dich sehr lieben.
Das ist eine lange, eher langweilige Geschichte, wie es dazu kam. Ich habe jahrelang einfach interessantere Geschichten erfunden. damit ich mal eine zu erzählen habe, die irgendwie gut ist. Unter anderem habe ich mal im Fernsehen eine erzählt, die nicht stimmte. Und das war dann sehr peinlich, als meine Mutter das mitbekommen hat. Aber ja, ich glaube, sie haben mich doch sehr geliebt, auch wenn der Name vielleicht verbesserungswürdig manchen erscheint. Inzwischen mag ich ihn, weil er natürlich, als Autor ist er natürlich ein reiner Google-Traum. Niemand wird jemals so heißen wie ich.
Also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Und ist schon lustig, wenn die Mama der Fact-Checker ist für Sachen, die im Fernsehen laufen.
Ja, das war tatsächlich, gab es dann so eine kleine Diskussion. Es war bei Thomas Gottschalk in seiner damaligen Literatursendung und er frug mich eben auch, wo der Name herkommt. Und ich wollte da einfach auf dieser Bühne und vor diesen Millionen Fernsehen zuschauen. Er brauchte einfach eine gute Geschichte und dann hat meine Mutter sie, wie soll ich sagen, geerdet.
Ja, okay. Du hast eine Geschichte erfunden, weil es cool ist. Interessant.
Ja, naja, wie jede gute Lüge hatte sie natürlich einen wahren Kern. Aber jetzt möchte ich nicht weiter drüber reden, das hat sehr weh getan.
Ja, sonst landen wir irgendwie noch bei dem Spiegel. Und wie war der Skandal damals? Hauptsache eine gute Geschichte?
Ja, lass uns darüber bitte nicht reden.
Du bist Autor, Journalist und Moderator und wir wollen heute darüber reden, was ihr wollt. Ja. Mhm. Vielleicht kann ich ja nachher noch fragen, welchen Zusammenhang das mit dem gleichnamigen Shakespeare-Stück zu tun hat.
Ja, immerhin erkennst du schon mal von Anfang an, dass es ein gleichnamiges
Shakespeare-Stück ist. Ich liebe dieses Stück und ich liebe den Film, der gemacht wurde. Also ich habe ein Foto dabei. Kommen wir nachher aber noch dazu.
Okay.
Bevor wir das machen und wir was ihr wollt besprechen. Was beschäftigt dich journalistisch eigentlich gerade?
Nun, ich veröffentliche ja dieses Buch, das saugt gerade alle Aufmerksamkeit auf und tatsächlich arbeite ich, also so richtig journalistisch schon seit längerer Zeit eigentlich kaum mehr. Ich schreibe Bücher, also Sachbücher und Romane. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein Sachbuch ist auch irgendwie ein journalistisches, nur ein sehr langer journalistischer Text, stimmt auch irgendwie. Und dann mache ich noch einen Podcast mit Samira, der heißt Piratensender Powerplay, das kann man auch so. Also ich glaube, sie würde sich wehren, aber ich würde sagen, der ist auch so zu einem Viertel journalistisch wenigstens. Und ja, in dieser vielleicht etwas journalistischen Betrachtungsweise der Welt, wenn man so wissen will, was läuft schief und warum und wie könnte man es ändern, kurz zusammengefasst, beschäftigt mich eben vor allem Protest, deswegen auch das Buch und tatsächlich ansonsten am allermeisten die ökologische Frage natürlich, wie zerstören wir vielleicht nicht in rasender Schnelle unsere Lebensgrundlagen und natürlich, wie können wir die Demokratie schützen, weil die ist momentan auch sehr gefährdet. Aber ich glaube, das interessiert uns ja alle, oder?
Also mir ist schon aufgefallen, dass Fridays for Future und so die letzte Generation, also so Protestorganisationen, die doch eher damit zu tun haben, etwas zu bewirken Richtung mehr Klimaschutz.
Ja.
Zu erreichen, eine zentrale Rolle in dem Buch spielen. Aber bevor wir nochmal zu dem Buch kommen, was sind denn so eigentlich deine eigenen Erfahrungen mit Protest in deinem Leben so gewesen?
Ja, die sind, das muss ich gleich zu Anfang leider beichten, sehr überschaubar. Was allerdings eher ein Grund war, das Buch zu schreiben, als es nicht zu schreiben. Weil ich irgendwann festgestellt habe in den letzten Jahren, auch in mir ist eine große Skepsis gegenüber Demonstrationen und Protestieren und Blockieren und Boykottieren. Ich bin auch aufgewachsen, glaube ich, wie viele von uns in den 90er, Nullerjahren mit so einer, ja, damals hat man gesagt, Politikverdrossenheit. Ich würde ja sagen, so eine innere Kündigung mit dem Betrieb Politik, mit dem, was es heißt, politisch zu sein. Ich habe mich nie als wirksamen Teil eines Kollektives erlebt, was vielleicht durch Protest etwas erreicht. Und gleichzeitig haben wir extrem große Probleme, existenzielle Probleme, die wir irgendwie nicht hinkriegen. Ich habe jetzt gerade gestern wieder gelesen, die erste Klimakonferenz war schon im Jahr 1979. Dann kam lange nichts, aber damals war das Problem schon bekannt. Also wir brauchen unheimlich lange, um eigentlich ein sehr naheliegendes, in sich auch gar nicht so komplexes Problem zu lösen. Und drittens, das habe ich dann bemerkt, als ich mich so ein bisschen mehr mit Protest beschäftigt habe, wir liegen in einer warmen Badewanne, dessen Wasser Leute mit Protest eingelassen haben. Das heißt, viele Dinge, von denen wir heute profitieren, die wir zu schätzen wissen in unseren demokratischen Gesellschaften. Viele Errungenschaften unseres zivilisierten Zusammenlebens hat Protest erreicht. Es gibt Protestforscher, die sagen, sogar die Demokratie an sich wäre ohne Protest niemals möglich gewesen. So, und wenn man diese Puzzlestücke zusammensetzt, dann kommt da natürlich auch eine Selbstkritik raus, dass ich denke so, wir haben ein mächtiges Mittel als freie BürgerInnen in einer Demokratie. Oh, wir haben große Probleme. Warum benutze ich es nicht? Und die Antwort ist ein Buch geworden.
Diese nicht zu Protesten gehen wollen, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, der letzte Protest, bei dem ich war, war eine Fridays for Future Demo vor einigen Jahren. Ist das ja jetzt mittlerweile schon her? Ich glaube, das war noch vor Corona. Aber ich so generell gehe ich auch nicht zu Protesten, aufgrund der Tatsache, dass ich ja verbeamtet bin. Und ich da immer lieber Abstand zu jeglicher Form von Demonstrationen halte, es sei denn, es ist definitiv auch unbedenklich, ja.
Was ist denn bedenklicher Protest?
Als Beamter. Ja. Welche Proteste fallen dir da spontan ein, zum Beispiel, die jeden Montag in Thüringen stattfinden,
ja, okay, aber ich
die
hoffe,
für einen Beamten nicht so gut nicht wären.
Hingegangen wärst. Ja, aber da wärst du jetzt ja inhaltlich, glaube ich, auch nicht.
Ja, natürlich inhaltlich vor allem.
Aber von welchem Protest bist du denn ferngeblieben, weil er bedenklich war, wo du aber eigentlich gerne hingegangen wärst?
Nee, das ist mir noch nicht vorgekommen.
Gut, okay, dann bin ich beruhigt.
nee, das ist so grundsätzlich eine Einstellung, wo ich denke, man weiß ja auch nicht immer, der Typ, der neben einem läuft oder die Frau, wenn sie auch ausfallen wird und wenn der Protest dann auf einmal gewalttätig wird, man hat ja keine eigene Kontrolle darüber, wenn man nur Teilnehmer ist. Was machst du denn dann? Und dann werden Fragen gestellt. Warum warst du nur bei dem Protest? Warum hast du denn nichts gemacht? Wieso ist denn der so aus dem Ruder gelaufen? Darüber hast du ja auch keine Kontrolle. Und dann denkst du, eigentlich ist das unbedenklich, da kann nichts passieren. Und dann prügeln auf einmal Polizisten auf Protestierende ein und dann wird es halt auch so grundsätzlich ungünstig.
Also ich verstehe das, da sollte man natürlich vorsichtig sein und sich nicht angreifbar machen. Andererseits, ich war wirklich jetzt in den letzten Jahren schon bei einigen Protesten und dass der eskaliert in dem Sinne ist schon sehr selten. Und das kann man dann ehrlich gesagt auch vorher abschätzen. Aber man weiß ja nie.
Man weiß ja nie und man ist ja lieber vorsichtig, vor allem als Frau. Also, wie gesagt, ich habe dir ja ein Foto jetzt in den Chat gestellt. Die Hörer sehen es nicht, aber es ist ein Bild des Films von 1996, Was ihr wollt, unter anderem mit Helena Bonham Carter, die einigen vielleicht eher so aus Harry Potter bekannt ist, von der Verfilmung. Und das allererste, woran ich denken musste, war dieser Film und dieses Stück von Shakespeare, Was ihr wollt. Gibt es denn da eine Verbindung zwischen deinem Buch und Shakespeare und diesem Stück?
Das ist interessant. Ich muss jetzt sozusagen erstmal parallel googeln. Ich gebe es ehrlich zu, weil es gibt oft eine Verwechslung zweier Shakespeare-Stücke. Das passiert auch Leuten, die wirklich viel mehr verstehen von Shakespeare als ich. Nämlich zwischen Was ihr wollt und Wie es euch gefällt im Deutschen. Auf Englisch ist es, glaube ich, tatsächlich What you want und As you like it. Und in dem Fall liegt keine Verwechslung vor, weil ich habe jetzt gerade schnell geguckt, der Film geht tatsächlich auf dieses Stück zurück und nicht auf das andere. Es hätte ja irgendwie sein können oder übersetzt.
Ich war ganz begeistert von diesem Stück, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht verwechselte.
Es ist interessant, weil ich glaube, außer dir kennen dieses Stück namentlich jetzt so aus dem Handgelenk ungefähr 3 Menschen in Deutschland. Die meisten Leute kennen es nicht. Wenig Leute kommen darauf, dass es eine Shakespeare-Referenz ist. Und ich gebe zu, abgesehen davon, dass ich Shakespeare mag und es bei Shakespeare sehr oft um Macht, um Hierarchien, um Aufbegehren, um Revolution geht und vor allem auch darum, im inneren Konflikt der handelnden Person, wann sollte man aktiv werden, wann macht man sich schuldig, wenn man nicht handelt, wann sollte man aufbegehren, wie viel Mut braucht man und so weiter und so fort. Also abgesehen davon, dass diese etwas, ja, generellen, generischen Themen des menschlichen Daseins da natürlich eine große Rolle spielen und den Protest auch, hat es inhaltlich sehr wenig damit zu tun. In dem Stück geht es nicht um Protest oder um Demonstrieren, wie man sich vorstellen kann. Ich fand den Titel einfach sehr, sehr passend, weil er sich auch so schön, ich mag immer sehr einfache Titel, ohne irgendwelche Fremdwörter oder so. Ich mag sehr kurze Titel. Und ich mag Titel, mit denen man spielen kann. Und so kann man auch aus Was ihr wollt noch zwei andere Wortkombinationen machen, was dir sicherlich schon mal aufgefallen ist, nämlich wollt ihr was und ihr wollt was. Und da kann dann jeder sozusagen sich den eigenen Titel daraus basteln, was ihm oder ihr am sinnvollsten erscheint und am treffendsten.
An der Stelle nur mal so kurzer nerdiger Hinweis. Wie es euch gefällt und was ihr wollt, ist beides super zu empfehlen. Es gibt auch eine ganz tolle Verfilmung dazu. In Was ihr wollt spielt zum Beispiel auch Ben Kingsley mit. Also nur mal so.
Also angucken, direkt nach dem Podcast.
Ja, genau. Und direkt nach dem Podcast anschauen. Super Filme, super gute Unterhaltung dann auch. Du schreibst in dem Buch unter anderem auch, dass es Vorurteile und Missverständnisse über Protest gibt. Welche sind denn das?
Oh, so viele. Ich habe ganze Kapitel damit gefüllt. Ich mach's kurz. Also zum Beispiel ein häufiges Vorurteil ist, das hast du eben schon so halb angeschnitten, nämlich dass Protest immer kurz davor ist, zu eskalieren und gewalttätig zu werden. Das hast du nicht gesagt, das weiß ich, aber das sozusagen in der zugespitzten Variante tragen das viele Leute vor sich her. Das stimmt zum Beispiel nicht. Die allermeisten Proteste, die friedlich gemeint sind, bleiben auch friedlich. Außer natürlich, wie du es ja auch schon formuliert hast, wenn die Gegenseite gewalttätig wird, dann verteidigen sich Leute natürlich. Aber das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, das größte die Mutter aller Vorteile ist natürlich, das bringt nichts. Was auch nicht stimmt. Protest kann sehr viel bewirken und ich kann es auch beweisen. Es ist wissenschaftlich erforscht. Es ist in der Geschichte schon oft passiert. Man müsste also eher beweisen, warum es nichts bringen sollte, wenn es doch schon so oft erfolgreich war und wir, wie gesagt, in Gesellschaften leben, die auch von Protest geformt wurden, zum Glück. Viele Leute denken, Protest wäre so ein Sprint. Man geht so einmal raus oder zweimal, man läuft so ein paar Meter und dann hat man gewonnen. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube, Protest ist eine Mischung aus Marathon und Zehnkampf. Also so ein Zehnkampf mit einem Marathon in der Mitte. Oder man läuft den Marathon, währenddessen muss man noch Aufgaben erfüllen. Also es dauert meistens ziemlich lange, braucht viel Hartnäckigkeit und Ausdauer. Und es sind immer verschiedene Taktiken und Disziplinen, durch die man gehen muss. Es ist nicht nur eine Sache. Man kann nicht einfach nur demonstrieren gehen und dann wird alles gut. Sondern allermeistens ist es eine Vielzahl an Taktiken. Da geht es zum Beispiel auch um einen juristischen Kampf. Ganz viele Protestbewegungen waren dann juristisch sehr stark. Es geht natürlich auch um Massendemonstrationen. Es geht um Blockaden, Boykotte. Es geht um direkte Aktionen zu PolitikerInnen hin und so weiter und so fort. Also alles, was funktioniert, ist erstmal erlaubt. Und dann würde ich noch sagen, das letzte große Vorteil, was ich jetzt aufzählen würde, ist, dass Protest stark abhängig oder sogar zentral gesteuert ist von großen Führungsfiguren. In der Geschichte Mahatma Gandhi, Martin Luther King und so weiter. Heute vielleicht war es mal Greta Thunberg eine Weile für die Klimabewegung. Und ohne die geht's nicht und die lösen sowas aus. Das stimmt auch nicht. Große charismatische Persönlichkeiten sind natürlich wichtig, immer in jedem Bereich des Lebens, glaube ich. Nicht umsonst himmeln wir Stars an oder lieben wir SportlerInnen oder finden wir PolitikerInnen toll oder wie auch immer. Aber Bewegungen sind nicht auf sie angewiesen und viel wichtiger ist der Mut der vielen, dass sehr viele Leute über einen langen Zeitraum sich aufraffen und was tun und zwar nicht aus einer spontanen Emotion heraus oder weil jemand eine tolle Rede gehalten hat oder ich jemand sehr gerne mag oder jemand aufgerufen hat, sondern weil ich überzeugt bin und weil ich gut organisiert bin. Das ist nämlich das Allerwichtigste, clevere strategische Planung und Organisation.
Du hattest darauf hingewiesen, dass Proteste durchaus erfolgreich sind. Ich glaube, das geht zurück auf die Studie von Maria Steven und Erika Schonoweth. In der gleichen Studie haben sie so ein Phänomen beobachtet und eine These aufgestellt. Und das ist die These der 3,5%-Regel. Was ist denn diese Regel für alle meine Hörer, die sie noch nicht kennen?
Ja, also diese Studie, von der du sprichst, ist von 2011, glaube ich. Es war die erste große Studie, die sich eine sehr simple Frage gestellt hat, nämlich ist friedlicher oder gewalttätiger Protest eigentlich wirksamer? Rein empirisch, wenn man in die Geschichte schaut. Und dazu hat man über 300 Protestbewegungen überall auf der Welt quer durch 100 Jahre sich angeschaut und hat einfach gesagt, okay, wer hat Erfolg, wer nicht und was haben die genau für Mittel eingesetzt? Und erstens kam dabei raus, dass friedlicher Protest tatsächlich erfolgreicher ist. Und dann hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht, warum. Kurze Antwort vor allem, weil er anschlussfähiger ist und mehr Leute mitmachen können. Und man hat aber noch was Zweites rausgefunden, sozusagen nebenher. Auf der Suche nach weiteren Faktoren, die Protest erfolgreich machen, hat man rausgefunden, dass immer, wenn 3,5% einer Bevölkerung aktiviert war, auf den Straßen war, boykottiert hat, gestreikt hat, dann war der Protest auch erfolgreich. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Studie, wie so viele Studien, mehrere Schwächen hat. Erstens natürlich muss man eingrenzen, das waren alles Proteste in Autokratien, nicht in Demokratien. Es ging immer gegen ein Regime, gegen eine Diktatur, gegen Extremisten, gegen repressive, unterdrückerische Regimes. So, wie sehr man das also auf Demokratien übertragen kann, das diskutiere ich im Buch. Das versuche ich natürlich auch rauszufinden, weil uns interessieren jetzt vielleicht gerade mehr, wie man Demokratien verändert. Es gibt noch ein paar andere Schwächen. Man kann diese Zahl angreifen, man kann die Datengrundlage angreifen. Es gibt ein Gegenbeispiel in Bahrain inzwischen, wo es nicht funktioniert hat, trotz 3,5% und so weiter und so fort. Nur, was wichtig ist aus dieser Studie, glaube ich, mitzunehmen, ist, wie gesagt, erstens, friedlich ist strategisch einfach besser, nicht nur moralisch und juristisch und politisch, sondern einfach strategisch. Und zweitens, es braucht viel weniger Leute, als man denkt. Du musst nicht 50% der Leute auf die Straße bringen. Du musst nicht 30% der Leute auf die Straße bringen. Ich habe gerade mit einem Aktivisten aus den Niederlanden gesprochen. Da haben 25.000 Leute, die protestiert und blockiert haben, aber das sehr hartnäckig, in einem 17-Millionen-Einwohner-Staat es geschafft, die fossilen Subventionen vom Parlament wegbeschließen zu lassen. So, das Parlament musste sich dazu verhalten, hat gesagt, wir wollen aus den fossilen Subventionen ausschleichen. Das sind 47 Milliarden Euro. Das hat eine kleine, überzeugte Gruppe, natürlich mit Unterstützung der Öffentlichkeit, mit der Unterstützung der Mehrheit in den Umfragen, da waren so 75% am Ende für den Ausstieg aus den Subventionen, aber auf der Straße waren 25.000 von 17 Millionen und das steckt in dieser Studie.
Spielt es eine Rolle, wer protestiert, also vielleicht auch der sozioökonomische Hintergrund der Leute, die auf die Straße gehen?
Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren und zwar, dass möglichst viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft protestieren gehen. Also die Protestforschung spricht da von den sogenannten Säulen einer Gesellschaft. Man denkt sich einfach die Gesellschaft als Gebäude und die Stabilität dieses Gebäudes hängt davon ab, dass möglichst viele tragende Säulen stabil bleiben. Und diese tragenden Säulen sind natürlich erstmal natürlich der ganze Staatsapparat, das Rechtssystem, Richter, aber auch Beamte, Vollzugsbeamte, Leute, die eben im Zweifelsfall Leute einsperren müssen, die Polizei, das Militär und so weiter. Also diese staatstragenden Apparate, aber dann natürlich auch sowas wie kritische Infrastruktur, das Gesundheitswesen oder auch das Bildungswesen in den Schulen, dass das alles funktioniert und so weiter und so fort. Wirtschaft, Unternehmen und so weiter. Kunst, Kultur, Journalismus sind dann wieder andere Säulen. Und wenn eine Protestbewegung es schafft, möglichst Leute aus all diesen Säulen auf ihre Seite zu ziehen, dann werden diese Säulen langsam instabil hinsichtlich des Regimes. Und das ist relativ gut erforscht in Autokratien, dass eben, wie es so schön heißt in der Protestforschung, auch der stärkste, schlimmste Diktator kann seine Steuern nicht selber eintreiben. Das heißt, der braucht immer noch Leute, die für ihn dieses ganze System, diesen ganzen Apparat am Laufen halten, die eben das Geld reinbringen, die Grenzen beschützen, die Kinder, beaufsichtigen und so weiter und so fort. Und wenn da jetzt an genug Stellen sozusagen durch Boykotte, durch Streiks, durch Proteste, einfach durch Disruption, ja, durch Beenden des Status quo der Normalität Sand ins Getriebe kommt, dann kann man echt auch sehr mächtige Diktatoren stürzen, weil dann nutzt ihn auch das stärkste Militär und die stärkste Polizei nicht, wenn gar nichts mehr im Land funktioniert. Und das kann man ein Stück weit auch auf Demokratien übertragen. Insofern das Protest, das hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, immer auch so ein multidisziplinärer Kampf ist, dass man immer in mehreren Arenen kämpfen muss. Man muss versuchen, die Regierung zu beeinflussen. Man muss versuchen, in den Medien stattzufinden. Man ganz viel läuft über juristische Prozesse. Man kann den Staat verklagen. Man kann Unternehmen verklagen. Man kann vors oberste Gerichtshof ziehen und so weiter. Und wenn man es schafft, auf all diesen Feldern nach und nach immer mehr Leute auf seine Seite zu ziehen, dann gibt es so einen kritischen Punkt, ab dem es einfach auch für eine Regierung irgendwann einfach einfacher ist, nachzugeben, als sich auf all diesen Feldern immer wieder Ärger einzuhandeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass Protest auch divers ist und bunt.
Nochmal die Frage, was heißt denn divers und bunt? Es gibt ja auch Studien, Untersuchungen, was jetzt den sozioökonomischen Hintergrund auch von den Protesten von Fridays for Future angeht. Mhm. Jetzt keine tiefergreifenden Studien, deswegen kann ich mich nur auf eine beziehen, wonach so circa 10% der dortigen Protestteilnehmer oder der Struktur des Protestes von Friday for Future so eher aus der gehobenen Mittelschicht kam, also auch finanziell besser gestellt. Mhm. Glaubst du, dass behindert die auch Anerkennung der Proteste und der Forderungen von der Klimabewegung, weil Menschen mit weniger Einkommen da nicht teilnehmen?
Sicher, ich meine, das muss man immer so ein bisschen genauer angucken. Ich würde schon sagen, dass erstens Protest ein Legitimitätsproblem hat, der sehr gleichförmig ist, weil er natürlich dann nur für diese eine Gruppe spricht oder für zwei oder drei von sehr vielen gesellschaftlichen Gruppen. Und man kann sicher sagen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung und damit auch Fridays for Future, hat Fridays for Future aber nicht exklusiv, dass das kein besonders diverser Protest ist, rein von den Leuten, die da hingehen. Und einerseits natürlich eben ein Repräsentationsproblem und das, ich glaube, das ist der Bewegung auch sehr bewusst. Da versucht man daran zu arbeiten, aber man kann sich eben auch nicht ganz aussuchen oder schnitzen, wer da so kommt. Aber man kann natürlich versuchen, anders zu kommunizieren und offener zu sein. Die Verantwortung hat man schon. Und zweitens aber genau eher nach dieser Säulentheorie, dass man dann halt in vielen Säulen der Gesellschaft irgendwie als fremd wahrgenommen wird oder als die anderen, diese Klimaleute, diese Klimakleber, wie auch immer. Und dann ist es sehr leicht, so einen Protest auch sozusagen als Partikularinteresse wegzuschieben, zu sagen, ja, das sind halt so grüne Jugendliche, die machen halt, was grüne Jugendliche so machen. Und das aber eigentlich ja, und deswegen ist Fridays for Future oder die Klimagerechtigkeitsbewegung ein super Beispiel, dass die ja was wollen, was allen zugutekommt. Und vor allem, wovon arme Menschen profitieren würden, beziehungsweise worunter arme Menschen weltweit, aber auch in unserer Gesellschaft, überproportional stark leiden, obwohl sie das Problem unterproportional stark verursacht haben. Sprich, Reiche stoßen viel mehr CO2 aus, können sich aber gegen die Folgen der Klimakatastrophe auch besser schützen. Das müsste ja eigentlich auch dazu führen, dass man in mehr Säulen der Gesellschaft, also in Säulen vielleicht eher finanziell schwächere Menschen sind oder formal weniger gebildete Menschen unterwegs sind, dass man da mehr Unterstützung einwirbt. Und dieses Gerechtigkeitsthema, was zu einem größeren Wir führt, zu einem diverseren Wir, das ist noch nicht so richtig angekommen, womit ich nicht sagen will, das ist jetzt immer die Schuld des Protestes oder der Leute, die den machen. Ich meine, das ist eine sehr junge Bewegung mit sehr jungen Menschen, mit sehr wenig Ressourcen. Von denen kann man jetzt nicht erwarten, dass sie innerhalb von 2 Jahren sozusagen perfekt in alle Bereiche der Gesellschaft funken.
Da grätsche ich mal kurz rein, weil natürlich ist es nicht das Problem des Protestes oder der Organisation. Manchmal ist es vielleicht auch das Problem der Art und Weise der Berichterstattung. Also ich kann mich deutlich an einen Vorfall erinnern. Da war eine globale Veranstaltung von NGOs. Luisa Neubauer war da. Verschiedene Vertreter aus verschiedenen Ländern von dieser Klimagerechtigkeitsbewegung haben sich getroffen. Unter anderem auch junge Frauen aus dem globalen Süden mit dunkler Hautfarbe. Ja? Mhm. Und was dann aufgefallen ist, dass die eine Person auf dem Foto mit dunkler Hautfarbe dann in den deutschen Medienberichterstattungen auf einmal vom Foto verschwunden war, rausgecuttet. Ja? Und gerade dann, wenn es um diese Frage von auch der globalen Klimagerechtigkeit geht, habe ich so das subjektive Gefühl, dass auch in Deutschland das medial noch nicht so richtig aufgegriffen wird. Also welche Rolle spielt dabei Medien und die mediale Aussortierung von Repräsentanten dieser Klimabewegung?
Ja, das ist natürlich ein Skandal und eine Form von
Medien.
Du
bist ja auch Journalist.
Ich war mal Journalist, ich würde sagen. Ich bin noch ein Zehntel Journalist, aber ich weiß, wie es läuft, im Guten wie im Schlechten. Ja, das ist natürlich in dem Fall einfach ein klassischer Fall von Rassismus. Also da kann man nicht drum herumreden, das muss man auch so benennen. Ich finde es interessant, dass du die Rolle der Medien und die Abbildung der Proteste ansprichst, weil wenn man mit Aktivistin spricht, die übrigens schon den Begriff Aktivist, also die Bezeichnung Aktivist, die Funktion Aktivist schon nicht so gerne haben, weil sie das Gefühl haben, da steckt schon eine Abwertung drin, die gerade auch medial immer wieder gespielt wird. Die beschweren sich natürlich an manchen Stellen bitterlich über die mediale Berichterstattung und sie haben, glaube ich, auch oft recht. Das ist jetzt nicht so direkt mein Thema, weil die Frage, wie wirkt jetzt Protest in den Medien oder in die Medien hinein oder wie lassen Medien Protest wirken, das ist für mich gewissermaßen Randaspekt. Ich würde aber auch...
Ich würde widersprechen, weil in deinem Buch geht es ja durchaus darum, Protest zu machen und man braucht den Protest unter anderem ja auch, um Aufmerksamkeit für sein Thema zu bekommen. Ja, also der Protest kann ja stattfinden, wenn sich keiner dafür interessiert, keiner darüber berichtet. Dann ist es wie ein Baum, der im Wald fällt, ja. Insofern Gibt es schon eine Verbindung
berichtet.
Protest und Berichterstattung?
Ja, ja, natürlich. Es gibt eine Verbindung. Ich sage nur, für mich war es jetzt in diesem Buch ein Randaspekt, weil es sozusagen eine Wirkung zweiter Ordnung ist. Und weil ich natürlich, wenn mich jetzt Journalistinnen fragen würden oder Redaktion würde anrufen und sagen, was sozusagen, wie würden sie uns beraten, dann hätte ich da schon ein paar Punkte dazu zu sagen. Das ist nur sozusagen in einem speziellen Funktionssystem der Gesellschaft. Und ich glaube, da stecken andere Leute auch mehr drin. Und da gibt es sehr kluge JournalistInnen, die eben noch 100% als JournalistInnen arbeiten und die ich da sozusagen für kompetenter und sprechfähiger finde. Aber ich finde absolut, und das ist aber auch ein Problem, was nicht der Journalismus exklusiv hat, sondern was sich durch die gesamte Gesellschaft zieht, dass wir eine unheimliche Skepsis, eine Grundskepsis haben gegenüber allen, die sozusagen den Kopf aus dem Sand stecken und sagen, hey, lass uns das mal so machen. Oder wie, das ist irgendwie schlecht, lass es uns so nicht machen. Also alles das, was Protest ist, was ja auch sehr produktiv ist, wofür ich auch dankbar bin, wird von Medien erstmal grundsätzlich kritisch beäugt, weil sie einfach, ist es ja auch seriöser Journalismus, immer erstmal das Problem suchen. Das heißt, wenn Fridays for Future oder wer auch immer auf die Straße geht und sagt, hey, wir wollen XY, dann beschäftigen sich viele JournalistInnen reflexartig erstmal mit den Problemen der Bewegung, als mit dem Problem, über was diese Bewegung spricht. So, und da könnte man schon, das ist natürlich auch wichtig, man muss natürlich jede soziale Bewegung, jede Protestbewegung auch kritisch begleiten, journalistisch, aber man verliert unheimlich viel Energie, wenn man wochenlang darüber diskutiert, ob sie jetzt sich auf diese Straße hätten kleben dürfen oder nicht, anstatt über das zu diskutieren, was sie eigentlich zu diesem Kleben bringt.
Ich lese mal kurz Grundgesetz vor.
Unbedingt.
Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Absatz 2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also Schranke. Übrigens, hier steht zwar alle Deutschen, aber es gab vor einiger Zeit diese Diskussion, dürfen ausländische Personen in Deutschland auch sich auf Artikel 8 berufen? Tatsächlich gibt es da einschlägige Urteile mittlerweile auch längerfristig vom Bundesverfassungsgericht. Das ist ein Jedermann-Gesetz. Also jeder Mensch in Deutschland darf sich durchaus auf das Versammlungsrecht berufen und man kann keinen Ausschluss von dem Recht auf Versammlung machen, nur weil man nicht über deutschen Pass verfügt, ja. Gibt es Formen oder vielleicht Inhalte von Protest, die grundsätzlich illegitim sind?
Ja, auf jeden Fall. Also auch dieses Grundrecht hat gewisse Grenzen. Die grundsätzliche Grenze ist, glaube ich, immer, wenn du gegen andere Grundrechte von anderen verstößt oder sie abschaffen willst, sprich antidemokratisch auftrittst oder agierst, dann verwirkst du zumindest ein Stück weit auch sowas wie ein Versammlungsrecht. Und das ist ja, das sagen ja immer schlaue Leute, die davon viel mehr verstehen als ich. Also eben zum Beispiel JuristInnen, die sagen, eine Demonstration kann nicht genehmigt werden. Die wird, wenn, dann verboten. Weil eine Demonstration ist immer erstmal, genau wie du es vorgelesen hast, ist erstmal mein Grundrecht. Und wenn ich mich aber versammle, um langfristig zum Beispiel das Versammlungsrecht abzuschaffen, dann darf ich mich nicht versammeln. Das ist die alte Frage, wie viel Toleranz muss man den Intoleranten gegenüberbringen? Ne? Wie wehrhaft ist auch die Demokratie? Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man ganz klar einen Strich drunter machen kann. Das ist eine illegitime Protestform. Und zweitens glaube ich immer natürlich banalerweise, wo Gefahr für Leib und Seele sozusagen von ausgeht, also körperlich aggressive Protestform oder wo Hassrede, diese neue Vokabel ist ja so ein bisschen schwammig, aber ich glaube, man weiß, was man, also wo Leute gezielt beleidigt werden, wo Ismen verbreitet werden. Antisemitismus ist in Deutschland natürlich so ein Fall. Da wird es auch illegitim und da herrscht eigentlich auch großer Konsens darüber. Und dann gibt es natürlich den dritten Fall. Das sind Dinge, die muss man immer wieder ausverhandeln. Wir sehen es jetzt an den Bauernprotesten. Das sind Grenzfälle. Also wenn eine Gruppe besonders aggressiv auftritt und zum Beispiel ihr schweres Arbeitsgerät wie Traktoren in Stellung bringt, um überproportional viel öffentlichen Raum einfach zu annektieren, dann muss man im Einzelfall darüber diskutieren. Und ich finde, die Bauern, wenn man es so sagen kann, so generell haben da in den letzten Wochen ein paar Beispiele gebracht, wo ich auch sagen würde, da überschreitet Protest eine Grenze, das ist nicht mehr in Ordnung.
Wir hatten da, glaube ich, erst vor 2-3 Tagen einen Vorfall, wo Bauern Misthaufen auf der Autobahn abgeladen haben und das führte zu Unfällen. Es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Es gab nur Sachschaden, aber das kann ja tatsächlich lebensgefährlich werden. Und
absolut.
Dann ist bei mir, also in meinen Augen, Protest auch
Absolut. Genau. Also ich glaube, es gab ja am Anfang der Bauernproteste tatsächlich sogar wirklich schweren Schaden an Menschen. Also das war jetzt in dem Fall, du hast recht, quasi Glück, aber wir hatten auch schon mal Pech in Anführungszeichen und sie sind hochgradig fahrlässig und kein noch so legitimer Zweck rechtfertigt das. So, auf gar keinen Fall.
Es ist aber, also ich glaube nicht, dass die Traktoren an sich jetzt der ausschlaggebende Punkt waren. Der Vorteil der Bauern in Deutschland ist erstmal, dass sie einen sehr schlagkräftigen Bauernverband haben, also eine starke Lobby. Mal abgesehen davon, dass einige Großgrundbesitzer selber Abgeordnete sind und dann in den wichtigen Ausschüssen sowohl im Bundestag als auch in Brüssel sitzen. Also da kann man sich sozusagen selber das Gesetz schreiben, unter dem man dann einen Gewinn macht. Aber der Vorteil der Bauernproteste war, dass sie zwei sehr einschlägige, nachvollziehbare, einfach zu erfüllende Forderungen haben. Ist das etwas, was der zum Beispiel Klimabewegung abhanden geht? Weil wir wollen, dass der Klimawandel aufgehalten wird, doch etwas schwammig ist, weil oft das mit nicht ganz konkreten Forderungen verbunden ist. Also das Ziel teilen offensichtlich auch eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Nur der Weg dahin wird nicht beschrieben von denjenigen, die den Protest selber machen, sondern da kommt oft die Forderung, na, die Politik muss darauf die Antwort finden. Aber ich finde schon, dass diejenigen, die den Protest machen, auch eine Antwort darauf geben sollten.
Das stimmt nicht für die letzte Generation. Die sind für drei ganz konkrete politische Forderungen, haben sie sich auf die Straße geklebt, unter anderem das Tempolimit und das 9-Euro-Ticket. Also konkreter geht's kaum. Und das sind ja auch, ehrlich gesagt, Forderungen, die sind jetzt nicht völlig vom Mond gegriffen. Und das 9-Euro-Ticket gab's sogar schon mal und es gibt's jetzt auch nur für einen anderen Preis. Das heißt, die wollen einfach eine andere Zahl an etwas, was es schon gibt. Und Fridays for Future, da gebe ich dir recht, die haben tatsächlich schon auch immer wieder inhaltliche Forderungen gestellt, aber sie haben ja woanders angesetzt. Sie haben ja gesagt, unsere Forderung ist, dass die Politik sich an ihre eigenen Beschlüsse hält. Nämlich das 1,5-Grad-Ziel, was im Bundestag einstimmig verabschiedet wurde. So. Und auch da würde ich sagen, ja, das ist jetzt noch natürlich noch nicht ganz konkret, wie wir wollen so und so viele Windräder. Und Fridays for Future, die haben natürlich da auch immer wieder Vorschläge gemacht, haben aber im Endeffekt gesagt, wie ihr das umsetzt, das können wir euch auch nicht sagen. Da seid ihr ja die ExpertInnen und da habt ihr wissenschaftliche Beiräte und Forschung und so weiter und so fort. Wo du natürlich völlig recht hast, ist, dass die Bauern mit einem sehr egoistischen Ziel, ja, und ich meine es gar nicht abwertend, aber es ist jetzt erstmal an sich selber, an den eigenen Geldbeutel gedacht, aufgetreten sind. Und was ich schon interessant finde, jetzt kann man natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, warum werden die jetzt so mit Samthandschuhen angefasst? Dabei streiten die ja nur für ihre eigenen Steuervorteile. Offensichtlich, und das hast du ja genau richtig beschrieben, versteht die Gesellschaft, wenn man es mal so allgemein fassen soll, so der Volkswille, es besser, wenn jemand sagt, hey, ich will mehr Kohle, als wenn jemand sagt, hey, ich will die Lebensgrundlage für alle schützen. So, und das ist ja interessant und da muss man ja mal drüber nachdenken. Das kann man, wie gesagt, kann man sich jetzt darüber beklagen, oh, der Mensch ist schlecht oder keine Ahnung. Aber das ist mal interessant, weil davon kann man ja erstens lernen und ich glaube einfach, was ich ja vorhin schon so angeschnitten habe, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung es dahingehend leichter hätte, ein bisschen mehr wie die Bauern, wenn sie noch viel mehr darüber reden würde, was das Gerechtigkeitsthema an dem Ding ist. Wer soll eigentlich für was bezahlen und wer bezahlt gerade dafür? Und das hat man ja in den Niederlanden eben ganz gut geschafft, dass man klar gemacht hat, hey, momentan bezahlen wir alle, damit die großen Konzerne mehr Geld verdienen und weiter CO2 ausstoßen können. Und das kann doch nicht sein. Und dann ist, glaube ich, da auf jeden Fall mehr möglich.
Was mir vor allem auffällt, ist, wir haben ja über sogenannte Experten gesprochen und wenn ich immer daran denke, wer in der Regierung das Sagen hat bezüglich der Finanzen, Christian Lindner, dann würde ich sagen, ha, dass das nicht klappt, ist mir kein Rätsel. Ja. Also was der Klimabewegung definitiv fehlt, ist auch ein groß angelegter Angriff auf die Schuldenbremse und die Art und Weise, wie hier Finanzpolitik auch im Bund gemacht wird.
Ich
Ich
würde
meine,
mich freuen.
Sie haben angefangen damit, das will ich gar nicht bestreiten. Aber da scheint mir ein bisschen die Luft raus zu sein und jetzt schlägt das nicht mehr so richtig durch.
Du meinst die Kritik der Klimabewegung an der Schuldenbremse?
Nee, so generell die. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass es weniger darüber berichtet wird, wenn Demos sind oder ob Demos sind. Also seit Corona wird es auch ein bisschen schwieriger, regelmäßig zu demonstrieren, mal abgesehen davon, dass die Ikone der Klimabewegung, Greta Thunberg, medial jetzt natürlich aufgrund der Vorkommnisse bezüglich ihrer Unterstützung für Gaza ein bisschen unten durch ist. Und das macht alles ein bisschen, da hat die Klimabewegung, glaube ich, einen Touch wegbekommen, jedenfalls in der medialen Berichterstattung.
Und du findest, dass jetzt in letzter Zeit oder in den letzten Jahren die Klimabewegung generell sozusagen an Druck verloren hat?
Ja.
Ja, das ist sicherlich so. Ich meine, ich könnte jetzt fragen, wie oft du demonstrieren warst in den letzten 3 Jahren fürs Klima.
Wir hatten ja am Anfang darüber geredet, dass ich vor der Corona-Krise einmal demonstrieren war und seitdem nicht mehr so oft.
Und warum nicht?
Warum nicht? Erstens lebe ich in Südbrandenburg. Und da ist mit Großdemos so grundsätzlich wenig. Und alles das, was mit Demos zu tun hat, bedeutet Fahrerei und Zeit, die ich nicht habe. Weil ich habe einen Fulltime-Job und nebenbei mache ich diesen Podcast. Also eigentlich ist meine Woche voll. Insofern ist das eine organisatorische Frage. Und dann ist es halt auch so eine Frage, wo kannst du diesen Anschluss finden von Leuten, die tatsächlich demonstrieren gehen oder das organisieren. Und dann ist die Tatsache, dass ich es wirklich abstoßend finde mittlerweile, dass die Klimabewegung genau medial vertreten wird durch eine Person, Luisa Neubauer, die niemals ein demokratisches Mandat dafür bekommen hat. Und ich weiß ganz genau, dass hinter den Kulissen das auch sehr frustriert wahrgenommen wird. Du hattest ja selber erwähnt.
Was habe ich erwähnt?
Mit einer Person, mit der ich mich persönlich nicht identifizieren kann. Also für die Bewegung kann ich dann auch nicht großartig noch auf die Straße gehen, weil ich wirklich, ich habe mit ihr persönlich gesprochen. Und ich habe auch mit anderen Vertretern der Fridays for Future Bewegung gesprochen, die mir wesentlich sympathischer waren, mir viel mehr Paroli geboten haben, was jetzt meine kritischen Fragen angeht. Und sie konnte dazu gar nichts sagen. Ja, also was ist jetzt mit dem sozialen Ausgleich? Was ist mit dem Strukturwandel in der Lausitz? Südbrandenburg, ja. Also hast du da irgendwelche Ideen? Und sie konnte dazu gar nichts sagen. Und ich habe andere Leute getroffen, die da wesentlich mehr im Thema waren. Und deswegen finde ich, sie ist mehr Schaumschläger als alles andere. Und für so jemanden dann auf die Straße gehen, ist mir,
Du weißt aber schon, dass du nicht für Luisa Neubauer auf die Straße gehst, wenn du mit Fridays for Future demonstrierst.
Alles das, was medial aufgegriffen wird, da ist sie immer oben vorneweg. Ja? Und sie profitiert davon persönlich, dass andere Leute auf die Straße gehen für ein höheres Ziel. Und ich finde schon, dass das im Großen und Ganzen aufgrund der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, wie sie im Mittelpunkt steht, dem Ziel dann wirklich nicht hilfreich ist. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die das so dann wahrnimmt und daraus die Konsequenzen zieht, sondern dass es da ganz andere gibt, die am Anfang viel mehr gebrannt haben und jetzt ausgebrannt sind aufgrund der Art und Weise, wie mit dem Protest umgegangen wird.
Und deswegen ist dann Klima doch nicht wichtig genug.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Aber die Handlungen sprechen dann
auch. Ich habe nur meine Art und Weise der Frustration auch mit dem medialen Umgang wiedergegeben und dann die Tatsache, dass das halt dann auch Folgen hat für die Organisation, vor allem im ländlichen Raum. Weil das ist nicht hilfreich.
Du meinst, wenn die mediale Berichterstattung sich oft auf eine Person fokussiert?
Naja, also, ich meine, du kritisierst das in deinem Buch auch, also diese Heldenerzählung.
Ja, ich kritisiere das gar nicht so stark. Ich glaube, es ist halt unnötig. So, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig und deswegen glaube ich, ist es auch relativ unwichtig, wer, also solange natürlich jemand nicht irgendwie schlimme Sachen sagt oder super grobe Fehler macht oder Leute beleidigt. Es ist mir ziemlich egal, wer an der Spitze einer Bewegung steht. Wenn ich das übergeordnete Ziel teile, dann kann ich mich daran schon arrangieren. Und du hast ja auch gesagt, dass du andere Leute kennengelernt hast, die dir jetzt mehr in den Kram passen, sage ich jetzt mal. Und es ist ja gut zu sehen, es gibt ja in der Bewegung, die auch eine gewisse Größe hat, immer sehr viele verschiedene Typen und Figuren und Charaktere, die sich vielleicht auch ab und zu abwechseln. Ich glaube, insgesamt überschätzen wir so ein bisschen, was so im Medienzirkus passiert und wie wichtig das ist. So, wer sitzt in den Talkshows, wer ist jetzt wieder auf der Titelseite? Ich finde das persönlich, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig. Ich glaube, wichtiger ist, wie viel Druck kann man langfristig auf Politik aufbauen? Und da ist natürlich die mediale Arena, klar, ist natürlich eine, aber ist auch nur eine. Und ich meine, wir kennen PolitikerInnen so, was in der Zeitung steht, interessiert die dann im Zweifelsfall auch nicht. Was in Talkshows gesagt wird, glaube ich, interessiert die auch nicht so richtig. So, aber es gibt andere Punkte, da kann man sie kriegen. Und danach würde ich immer sagen, hat der Protest sozusagen mein Engagement verdient, wenn ich das Gefühl habe, er trägt sozusagen das Anliegen dahin, wo es den Regierenden, wenn die jetzt in dem Fall die Adressaten sind, auch mal wehtut. Und da kann natürlich Protest immer noch besser werden. Aber ich glaube, da hat jetzt speziell Fridays for Future schon auch immer wieder an der richtigen Stelle wehgetan.
Also es gibt noch einen anderen Protest, der in den letzten 4 Wochen wirklich aufgekommen ist, der, ich glaube, uns alle ein bisschen überrascht hat. Das war der Protest für mehr Demokratie und vor allem gegen Rechtsextremismus. Und da hattest du ein Beispiel im Buch, das zeigt, dass diese Art von Massenprotesten gegen Populisten und gegen Extremisten durchaus Wirkung zeigen kann. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wirkungsvoll die langfristig in Deutschland sein werden, aber in Italien zum Beispiel waren sie sehr wirkungsvoll. Mhm. Ich lese mal kurz vor. Ebenso messbar sind Effekte von Massenprotesten gegen Extremismus, wie sie auch in Deutschland im Januar 2024 in historischem Ausmaß stattfanden. Eine italienische Studie fand für ähnliche Demonstrationen im Jahr 2020 gegen die Neofaschistinnen der Lega von Matteo Salvini einen eindeutigen Effekt. Nachdem die parteiferne Bewegung namens Sardinien mehrere große Demonstrationen in der kurz vor der Wahl stehenden Region Emilia-Romagna organisiert hatte, verlor die Lega dort, wo gegen sie protestiert worden war, 4 Prozentpunkte von meist über 30. Die ForscherInnen benennen hier 3 mögliche Formen der wirkungsvollen Signalgebens. In die Wählerschaft: erstens die normative Stigmatisierung der Rechtsextremen, die man in einer demokratischen Gesellschaft einfach nicht wählt. Zweitens die nachdrückliche Information über die genaue Programmatik der Lega und ihre negativen Auswirkungen. Drittens die Unterminierung des Glaubens, dass eine Stimme für die Lega angesichts der breiten Front in der Gesellschaft dagegen überhaupt etwas bewirken könne. Mhm. Also das ist auch übrigens eine Beobachtung, die man dann gemacht hat, vor allem im RBB, also unserem regionalen Fernsehen, konnte man das dann hören, dass die Leute ganz überrascht waren, dass sie mit ihrer Haltung gegen die AfD gar nicht so alleine waren. Ja. Und
ja.
Das war eigentlich was sehr, sehr Schönes.
Ja, ist doch toll, oder?
Ja.
Ist doch toll. Ich denke dann schon wieder, warum haben wir so lange gebraucht, bis wir das mal herstellen, dieses Wir. Aber egal, will man gar nicht dran rummeckern.
Also, da bin ich dann wieder bei dir, dass es durchaus wichtig ist, so grundsätzlich aus sich heraus auch mal protestieren zu gehen, um zu merken, man ist nicht alleine.
Absolut. Man verliert ja nichts. Man kann eigentlich nur gewinnen, also in engen Grenzen. Aber meistens verliert man ja nichts, außer ein bisschen Zeit, wenn man dann nach Hause geht und sagt, irgendwie hat es nichts gebracht. Okay, aber wir machen, glaube ich, alle mal Sachen, die vergebens sind und nichts bringen. Und das gehört zum Menschsein dazu. Man kann nicht immer sofort gewinnen und gleichzeitig sich zu so einer Gruppe finden und zu merken, hey, ich bin nicht alleine, ist mit ja auch das Schönste am Menschsein.
Also ist das die schweigende Mehrheit, die da auf die Straße gegangen ist?
Das ist die schweigende Mehrheit, auf jeden Fall. Das ist total wichtig, dass du den Begriff bringst, weil wir müssen den von den Rechtsextremen zurückholen, die ja immer behaupten, sie würden die schweigende Mehrheit vertreten. Das ist ja das urpopulistische Narrativ, ne? Also es heißt ja Populismus, das finde ich auch immer nochmal wichtig festzustellen, weil diese Leute behaupten, es gibt ein Volk, ne, Populus, und das ist eigentlich in sich homogen und einer Meinung. Und dann gibt es nur die bösen Eliten und die bösen Grünen und die bösen Ausländer und die bösen Feministinnen und so. Und wenn wir die alle kaltstellen, dann kann das wahre Volk endlich wieder prosperieren und ist glücklich so. Und
jetzt
das ist natürlich
aber aus Populismus gleich Rechtspopulismus gemacht. Also Populismus kann auch was Positives sein. Und Bernie Sanders hat ja auch Populismus
angemacht. Ja, das ist eine Diskussion, da würde ich widersprechen. Aber egal, du hast recht, das war jetzt sozusagen die rechtspopulistische Ausformung, die wir eben so allermeistens kennen in den westlichen Demokratien gerade. So, das ist natürlich eine riesige Lüge. Und dieser Lüge müssen wir entgegenstellen, denn wenn es überhaupt diese schweigende Mehrheit gibt, dann sind das wir, die DemokratInnen. So, das sind immer noch, ist immer noch eine große Mehrheit. Das sind immer noch 80%, sage ich jetzt mal grob. Das ist das Erste. Und das Zweite, Hannah Arendt hat mal gesagt, es ist nicht die schweigende Mehrheit, sondern die sprachlose Mehrheit. Wir können dieser Mehrheit eine Sprache geben und Protest kann eine Sprache sein. So, es können sich ja nicht alle auf die Straße stellen und Leute volllabern und Wahl ist nur alle 4 Jahre, wo man eine Sprache hat, wo man eine Stimme hat. Deswegen kann Protest eben dieser sprachlosen, schweigenden Mehrheit eine Stimme geben und das Wort erteilen sozusagen Und das ist sehr schön. Das ist Demokratie, ist doch toll.
Du schreibst auch darüber, dass es sehr viel antidemokratisches Protestpotenzial gibt. Wie kann man dem begegnen?
Ja, das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage, gell? Also.
Weil ich weiß, es wird nicht viel darüber berichtet, jedenfalls nicht überregional, aber ich weiß, dass in Thüringen regelmäßig auch so eher antidemokratische Proteste stattfinden.
Nun, ja, das ist leider so. Generell wird über antidemokratische Proteste mir manchmal schon zu viel berichtet. Also zum Beispiel die Querdenker oder Pegida, unfassbar aufgeblasen. So, das ist eine ewige Diskussion, ob man da ganz genau hinschauen sollte und alles berichten sollte, weil man muss ja wissen, was die machen, oder ob man manchmal ignorieren sogar besser wäre. Aber das ist das berühmte Dilemma der liberalen Demokratie. Sie muss sich mit dem beschäftigen, was sie abschaffen will, und stärkt es manchmal dadurch noch. Also ich kann mir sicher sein, in Deutschland, wenn ich mich jetzt auf die Straße stelle und was ganz Schlimmes, Ausländerfeindliches oder Rassistisches sage, dann steht sofort ein Journalist da und sagt, warum sind Sie denn so besorgt? Was ist denn Ihr Problem? Und wenn ich mich hinstelle und was ganz Gutes sage, interessiert es erstmal niemand. Das heißt, ich brauche 10.000 Demokratinnen, um einen rechtsextremen Protestierenden aufzuwerten. So, das tut dann manchmal auch weh, aber ich habe da natürlich auch keine bessere Lösung dafür. Aber wie man dem begegnet, ist wirklich. Also erstmal, glaube ich, muss man immer wieder klar sehen, was da genau passiert. Und das versuche ich am Buch so ein bisschen aufzusplitten in die verschiedenen Faktoren. Das eine generelle Demokratie, ja, Verzagtheit, Müdigkeit, Regression eine Rolle spielt, eine große Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen, großes Ungerechtigkeitsempfinden, eine narzisstische Kränkung, was die letzten Jahre so passiert ist, gerade im Osten, wie mit der Wiedervereinigung umgegangen wurde. Ich finde an vielen Stellen auch völlig zu Recht. Also das Gefühl kann ich nachvollziehen. Aber natürlich auch eine Hebelung von außen. Also was russische Propaganda da ausrichtet, das darf man auch nicht unterschätzen. Und tatsächlich einfach auch in Teilen einfach eine gefestigte, antidemokratische, manchmal rassistische, manchmal misogyne Einstellung. Das darf man auch nicht vergessen. Dieses Wort von den besorgten Bürgern ist einfach Bullshit. Es sind einfach auch teilweise echt harte Rechtsextreme, die den Protest dann auch anführen oder multiplizieren. Und das wird die große Aufgabe der nächsten 5 Jahre sein, wie man nicht alle, die kriegt man nicht wieder zurück, aber wie man immer wieder genug von diesen Leuten zurückkriegt, dass es nicht weiter gefährlich wird.
Bist du da ein besorgter Bürger, besorgt um die Demokratie?
Ja, sehr, tatsächlich. Und ich meine es total ernsthaft.
Also da holen wir uns sozusagen auch den Begriff zurück.
Ja, da holen wir uns den Begriff zurück. Ich meine es total ernsthaft und ohne jede Ironie, aber auch ohne jeden Pathos. Ich sehe das, versuche das so analytisch und kühl zu sehen, wie ich kann. Ich glaube, Emotionen helfen uns dann nicht so richtig weiter. Ich glaube, dass tatsächlich die Demokratie momentan so bedroht ist wie seit 1945 noch nicht. Zum Glück merken wir es, glaube ich, früh genug, aber wir müssen echt was tun.
Hört man selten, dass Emotionen uns da nicht weiterhelfen, aber das finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Ich habe hier noch irgendwo das Buch von Anton Jäger rumzulegen, Hyperpolitik.
Ja, gutes Buch.
Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe Anton auch noch nicht in den Podcast gekriegt, aber ich glaube, da ist viel mit dabei. Also Hypersensibilisierung für jedes Thema hat viel mit Überemotionalisierung zu tun. Und
ja, da,
wenn wir bei jeder Wortäußerung oder irgendwelchen Sachen, die wir so moralisch ablehnen, kommen, also mit überemotionalen Reaktionen kommen, macht das Gegenüber immer total dicht und dann kommen wir auch nicht weiter.
Ja, da kann man auf jeden Fall an manchen Stellen so ein bisschen Druck rauslassen. Und ich finde, generell positiv gesprochen, müssen wir einfach strategischer werden. Also ich will niemand seine Emotionen absprechen oder auch seine Verletzung oder Kränkung. Das ist nicht an mir. Aber jenseits dessen, glaube ich, sind die Probleme so groß, dass wir unbedingt strategisch sein müssen, weil die Gegenseite ist es auch. Und ich würde Anton Jäger in einem Punkt widersprechen, weil seine Diagnose der Hyperpolitik heißt ja aus erlernter Hilflosigkeit, weil wir nicht mehr wissen, wie wir mit all diesen Problemen umgehen sollen. Soweit gehe ich mit. Werden viele Leute hyperpolitisch und versuchen dann alles zu politisieren in ihrem ganzen Leben. Und da würde ich würde einfach die Vokabel hyper streichen. Und ich würde auch sagen, ich glaube, wir müssten jetzt mal den Schritt machen zu sagen, es ist nun mal alles politisch. Wir müssen es gar nicht politisieren. Ich muss gar nicht, dieses Mikrofon, durch das ich spreche, muss ich gar nicht politisieren, weil wahrscheinlich, wenn ich die Lieferkette nachverfolgen würde und welche Ressourcen damit verbraucht würden, dann würde ich auf sehr, sehr schlimme politische Zustände stoßen, weil who knows, welcher Kobalt aus einer schlimmsten Mine in Kongo ist da drin verbaut, so. Das heißt, das muss ich einmal akzeptieren und dann muss ich sagen, okay, ich kann es jetzt aber in dem Moment auch nicht ändern, aber wo kann ich denn politisch wirksam werden und wofür bin ich denn? Deswegen schlage ich im Buch auch vor, dass wir die Hyperpolitik, das überspringen wir einfach, netter Begriff, aber dass wir in die Pro-Politik kommen und uns stärker gewahr werden und uns stärker verbünden für Dinge, für Politik, die wir gut finden und uns jeder für sich selber fragen, okay, wo bin ich denn produktiv? Wo bin ich denn nicht nur dagegen oder empört oder ratlos oder müde oder was auch immer, was wir alle irgendwie sind, sondern wo kann ich denn für etwas arbeiten, streiten, kämpfen und sehe Fortschritte? Und wenn es nur ganz klein, wenn es nur die Parkbank unten ist, die repariert werden soll, aber wo bin ich denn mal für was, was ich vielleicht sogar irgendwann mal anfassen kann, was mir ein gutes Gefühl gibt? Und das würde ich mir wünschen, dass wir in diese Phase einkehren, allein schon, weil es einfach viel zufriedener macht als der andere Kram.
Ja, gut, gutes Thema Parkbänke.
Mögen Sie alle.
Es gibt ja so die furchtbare Angewohnheit von Städten, die Art und Weise, wie diese Bänke funktionieren, so zu gestalten, dass darauf keiner mehr liegen oder schlafen kann. So als Kampf gegen Obdachlose. Ich meine, die Stadt tut nichts dafür, dass Wohnungslose in eine Wohnung kommen und dann tut sie noch alles dafür, dass Wohnungslose nicht im Park auf der Bank schlafen können. Also auch das wäre ja schon mal ein positiver Effekt, der minimalste positive Effekt, wenn man der Stadtverwaltung nicht erlaubt, zum Beispiel die Parkbänke mit irgendwelchen unbequemen Dingen vollzustellen, sozusagen, dass da keiner mehr wenigstens liegen kann oder sich ausruhen kann.
Hervorragendes Beispiel für ein absolut, glaube ich, lohnendes Protestziel, was sich mal jemand vornehmen könnte.
Dein Buch kommt, ich glaube, am 14. März raus.
Richtig.
Wir sprechen am 8. März. Wirst du auf der Buchmesse sein und es da sozusagen vorstellen?
In Leipzig.
Ja, das ist ja
Ehrensache.
Die in Frankfurt ist ja erst im Oktober.
Genau, ja, Ehrensache. Man bringt Bücher auch zu gewissen Terminen raus, damit man sozusagen direkt auf die Buchmesse rauschen kann. Das ist immer ein großer Spaß. Ist immer sehr schön, sehr viele Leute zu treffen, auch so zum ersten Mal so richtig so LeserInnen zu treffen oder wiederzutreffen, auf den Veranstaltungen dort zu sein. Wenn ihr das hört und ihr seid im Einzugsgebiet Leipzig, dann guckt doch einfach mal auf der Seite der Buchmesse zum Beispiel, kann man sehr gut alle Termine durchforsten, wo ich bin oder wo natürlich auch ganz viele andere tolle Leute sind, weil da passiert echt sehr, sehr viel. Ich finde es fantastisch, dass wir in Deutschland gleich zwei so große, sehr kreative, sehr auch teilweise sehr progressive Buchmessen haben. Also kommt vorbei, sagt Hallo.
Auf alle Fälle. Ich werde auch in Leipzig sein. Mal sehen, ob ich dich da abfangen kann und mir vielleicht auch für das Buch ein Autogramm holen kann. Es ist jedenfalls das richtige Buch für das Jahr 2024 mit den ganzen Wahlen in Ostdeutschland auch. Mhm. Ja. Und ich glaube, die ehemalige DDR, also das ganze Gebiet der ehemaligen DDR, kennt sich ja ein bisschen mit Protest aus. Vielleicht sollte sie den vergangenen positiven Protest, den sie jetzt teilweise eher in negative Bahnen lenkt, wieder in positive Bahnen lenken. Und da ist dein Buch in Leipzig auf der Buchmesse. Ich glaube, genau das Richtige.
Oh, das freut mich sehr, dass du diesen Bezug herstellst. Das wäre mir eine Ehre, wenn es vielleicht auch den einen oder anderen Menschen in Ostdeutschland irgendwie beglückt, bereichert.
Auf alle Fälle. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
Das ist immer, ne, wenn man sozusagen im Geschäft mit den Botschaften ist, dann feuert man sie ja die ganze Zeit raus, ohne drüber nachzudenken und dann danach gefragt. Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe, hat meine Oma immer gesagt. Ich glaube, doch, ich sage eigentlich immer, die schlechte Nachricht ist, momentan sehen sehr viele Sachen, wenn man ehrlich ist, nicht gut aus. Es läuft nicht so gut. Die Zukunft sieht nicht so gut aus. Die gute Nachricht ist, wir haben noch nicht mal richtig angefangen, dafür zu kämpfen. Und ich glaube, da ist noch viel Hoffnung zu holen.
Herzlichen Dank. Und Friedemann, vielleicht sehen und hören wir uns auf der Buchmesse.
Sehr gerne.
Und ich bin schon ganz gespannt auf zukünftige Werke von dir.
Danach mache ich erstmal eine Pause, aber dann wird wieder weitergearbeitet. Danke dir.
Sehr gut, sehr gut. Immer produktiv sein. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
So, und nachdem wir uns mit Protesten beschäftigt haben, habe ich mir gedacht, ich rede mal mit jemandem, der in Brüssel gerade sehr, sehr anstrengende Proteste erlebt hat. Und zwar die Bauernproteste, und die sind tatsächlich noch eine ganz andere Nummer, als wir zum Beispiel in Deutschland hatten. Auch wenn ich ja, wie ich bei Friedemann angedeutet habe, da teilweise Proteste hatte, die wirklich lebensgefährlich waren. Wenn man zum Beispiel einen riesigen Misthaufen irgendwo auf die Autobahn schüttet, dann kann das wirklich lebensgefährlich werden. Insofern, Markus Preis hat da in seiner jahrelangen Tätigkeit in Brüssel sicherlich noch ganz andere Proteste erlebt, auch von Bauern. Und darauf habe ich ihn auch angesprochen. Ich habe ihn darauf angesprochen, was er denn so plant als neuer ARD-Hauptstadtstudiochef und wie er das so sieht, wie Brüssel, wie die EU, wie Europa gerade dastehen und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Und wie er die Verantwortung der Medien auch sieht, was zum Beispiel das Rüberbringen von Informationen und die Bedeutung der Europäischen Union angeht. Und ja, ihr seid, wie gesagt, die Hörer. Ihr könnt mir Feedback geben, ob ihr damit zufrieden wart oder nicht. Und sonst wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit Markus Preis. Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin jetzt gerade nicht auf dem Gelände der Buchmesse, sondern im Restaurantfoyer vom West-In Hotel, und mein heutiger Gast sitzt mir gegenüber. Das ist der Markus Preis. Er ist Journalist und Fernsehmoderator und war 13 Jahre lang in Brüssel und hat von dort über Europa, die EU und die NATO berichtet. Ab 2024 wird er Chef des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Hallo Markus.
Hallo.
Und wir wollen heute über sein erstes Buch reden. Und ich sage erstes, weil ich nämlich annehme, dass, wenn er jetzt erstmal in Deutschland ist, auch vielleicht ein zweites später mal hinterher schiebt.
Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, es zu schreiben. Also ich war überrascht. Es ist ja eine Welt, die für Fernsehjournalisten eher ein bisschen weit weg ist, auch wenn ich früher mal davon geträumt habe. Aber es hat richtig Spaß gemacht.
Ich träume auch davon, noch ein Buch zu schreiben, aber bei mir ist es eher noch unwahrscheinlicher als bei dir. Das Buch heißt Angezählt, warum ein schwaches Deutschland Europa schadet, erschienen im DTV-Verlag für 20 € und der Verlag hat mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt, also herzlichen Dank dafür. So, womit fangen wir an? Vielleicht damit, flüchtest du jetzt aus Brüssel wegen den ganzen Bauernprotesten?
Nein, das gehört in Brüssel immer dazu. Ich bin jetzt quasi ein Vertriebener wegen meiner Vertragssituation. Bin jetzt gerade in diesem Hotel hier angekommen. Gestern Abend hatte ich meinen letzten EU-Gipfel. Der läuft gerade noch, beziehungsweise Herr Scholz hat gerade vor 1,5 Stunden seine Pressekonferenz gemacht. Ich bin nicht mehr da, weil ich einfach mal so eine Buchmesse erleben will und diesen Moment haben will. Nee, aus Brüssel gibt es nie einen Grund zu fliehen. Es war nicht der Ort, in den ich immer wollte. Als meine journalistische Laufbahn begonnen hat, war das für mich nichts, was ich mit Auslandskorrespondent verbunden hätte, nach Brüssel zu gehen. Aber es ist ein wahnsinnig interessanter Ort und einer, der viele große Fragen behandelt, der mit darüber entscheidet, würde ich sagen, wie es in unserem Leben in den nächsten 10, 15, 20 Jahren weitergeht. Und von daher gibt es keinen Grund, von dort zu flüchten.
Warum verbindest du oder hast du Brüssel nicht mit Auslandskorrespondent verbunden?
Ich hatte sowieso eher immer eine, schließt sich vielleicht der Kreis, obwohl es keine Rilke ist, aber immer so eher eine literarische Vorstellung auch von Journalismus und mehr das Reportagige und das Land und Leute, und kam dann von Hemingway bis zu Gerd Ruge so ungefähr. Und stattdessen bin ich dann in irgendwelchen Parlamentsausschüssen und bei Gipfeltreffen gewesen. Also von daher war Brüssel nicht das, was ich mir als Auslandskorrespondent vorgestellt habe. Und im Prinzip ist es das ja auch nicht. Also Brüssel ist im Prinzip, um Clausewitz zu zitieren, die Fortsetzung der Innenpolitik mit anderen Mitteln. Also im Prinzip eine Verlängerung der deutschen Gesetzgebung. Also ob es jetzt nach vorne oder nach hinten verlängert ist, will ich gar nicht sagen. Es ist jedenfalls eine Form, die für uns im Prinzip Gesetze macht. Und das Studio Brüssel ist ein unglaublich politisches, und wir machen viel zu wenig über die Niederlande, das geht noch, aber auch über das unglaublich tolle Belgien, wo ich so gerne gelebt habe.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der EU und Europa?
Also Europa ist erstmal größer, ist geografisch größer, es hat auch mehr Gefühl und mehr Seele und mehr Wärme für mich. Die EU ist eine Maschine, die Kompromisse zwischen Staaten versucht zu organisieren. Und das ist auch eins der großen Missverständnisse immer. Ich glaube, wir gucken viel zu sehr auf die EU, als wenn wir sie kritisieren, wenn wir sagen, warum geht das nicht schneller, warum ist das nicht effizienter, warum ist das nicht klarer in der Botschaft, dann finde ich, projizieren wir da immer so ein Staatsverständnis in die EU rein. Aber sie ist kein Staat. Sie ist im Prinzip ein Mechanismus, um autarke, autonome, souveräne Staaten zu einer gemeinsamen Position zu bringen. Und solange wir nicht mehr wollen davon, wird es auch immer so kompliziert bleiben. Das ist in den letzten Jahren, finde ich, sehr häufig deutlich geworden, auch zum Beispiel bei Covid, wo man gemerkt hat, was es für unglaubliche Erwartungen auch an die EU gab. Aber sie hat einfach dafür nicht die Mittel, weil wir auch nicht sagen, wir wollen die demokratische Ebene, die wir wählen, wirklich dorthin verlagern.
So, als Journalist, was ist der Unterschied zwischen Brüssel und Berlin?
Da kann ich jetzt auch nur mutmaßen, da ich ja in Berlin noch nicht bin und auch noch nie jetzt journalistisch in dem Sinne war. Ich sag mal, ich rede mal von dem, was ich kenne. Und ich glaube, Brüssel ist ein Ort, der sehr komplex ist. In der Art und Weise, wie man dort an Informationen kommt. Und zwar insofern, dass man halt, ich würde vermuten, dass in Berlin doch sehr stark die Loyalitäten anhand der Parteien zu identifizieren sind. Wohingegen das in Brüssel bei weitem nicht das schlagende Argument ist. Also es gibt da Parteien, okay, aber mindestens genauso wichtig ist, ob jemand aus dem Europäischen Parlament kommt oder aus dem Europäischen Rat oder aus der EU-Kommission. Das sind quasi ganz unterschiedliche Stämme, die da aufeinandertreffen. Und dann gibt es noch die Dimension, aus welchem Land kommt denn die Person, die eben auch sehr stark darüber entscheidet, welche Position da vertreten wird. Selbst wenn das ein EU-Beamter ist zum Beispiel, einfach weil man da merkt, es gibt unterschiedliche Kulturen, es gibt unterschiedliche Denkweisen. Und das heißt, man hat dann also 8 Parteien mal 3 Institutionen mal 27 Staaten, kann man sich ausrechnen, hat man da so 100, 200 Möglichkeiten, wen man da fragen kann. Und da so einen Überblick zu bekommen, wo man da so vor so einem Treffen ein bisschen die Temperatur messen muss, um halbwegs zu erahnen, wo die Reise hingeht, das ist etwas, was in Brüssel, glaube ich, deutlich komplexer ist als in Berlin. Ansonsten bin ich gespannt, was ich in Brüssel sehr angenehm fand. Und in Berlin höre ich da zumindest ein bisschen anderes. Es ist halt ein unglaublich kollegialer Umgang miteinander. Also weil es wenig Konkurrenz gibt.
In Brüssel.
Wir haben keinerlei Konkurrenz, zum Beispiel mit der RAI oder mit der Financial Times oder mit Rzeczpospolita aus Polen. Wir können mit den Kollegen einfach sprechen, Informationen austauschen, denen es vollkommen egal, ob es in der ARD gestern lief oder morgen lief, weil das einfach die Öffentlichkeiten komplett getrennt immer noch sind. Ne? Das wird ja auch häufig bedauert und kritisiert, aber es ist halt de facto so. Und das ist sehr gut, um eben raus zu, zum Beispiel gestern geht es darum, Österreich will nicht, dass die russischen Zinsen, die da auflaufen, für Waffenkäufe verwendet werden, weil Österreich ein neutrales Land ist. Und man kann einfach die österreichischen Kollegen, auch wenn die exklusive Sachen haben, fragen. Die sagen einem das, weil es für die unerheblich ist, ob wir das wissen. Ansonsten freue ich mich auf die Stadt, auf Berlin.
Auf Berlin würde ich mich nicht freuen. Hast du denn vor, da hinzuziehen?
Ja, natürlich. Anders geht das ja gar nicht.
Hast du schon eine Wohnung gefunden?
Ja.
Darum geprügelt?
Aber ich hatte ja ein bisschen Vorlauf. Also ich weiß das ja schon eine ganze Zeit, dass das passieren wird. Und von daher, mir haben viele geschrieben, dass das schwierig wird mit der Wohnung. Und als ich die dann hatte, hab ich dann die Nachricht bekommen, dass es mit dem Termin beim Bürgeramt aber bestimmt nicht klappt.
ich ziehe zufälligerweise auch um, aber zum Glück nicht nach Berlin. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dann den nächsten Tag nach meinem Umzug zu meinem städtischen Bürgeramt gehe, gibt es da gar keine Probleme. Aber die ist auch ein kleineres Städtchen als Berlin. Zufälligerweise gibt es morgen von der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte eine neue Ausgabe, die heißt Europa. Und darin gibt es auch einen Artikel von Ihrem Kollegen deinem Kollegen Corbinian Frenzel und Frau Reuschenbach, der Politikwissenschaftlerin, die sich unter anderem auch mit der Teilnahme an der Wahl des Europäischen Parlaments beschäftigen und der Tatsache, dass zwar die Macht der EU zunimmt, aber das Interesse stetig sinkt. 1979 wurde das Europäische Parlament erstmalig gewählt. Die Wahlbeteiligung war bei 65,7%. Das ist bisher immer noch die höchste Wahlbeteiligung. Was glaubst du, woran liegt das und welche Rolle spielen Medien und mediale Berichterstattung über Brüssel und die Europäische Union dabei?
Okay, ich glaube, jetzt sind wir am Ende dann des Gesprächs, weil das kann man so gar nicht beantworten. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, was so eine falsche Annahme häufig ist, ist die Annahme, dass das eine Art Staat ist. Also dass man da irgendwas wählt, was dann so Auswirkungen hat, wie wenn man in Deutschland einen Bundestag oder einen Landtag wählt. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Es bildet sich dort keine Regierung, die dann auch zusammen Projekte hat. Die führenden Repräsentanten werden im Prinzip, ich sage es jetzt mal etwas böse, wie Beamte dahingesetzt. Also Ursula von der Leyen ist der Inbegriff davon. Das sind also keine Leute, die von sich eine gewisse Legitimität haben, weil sie gewählt wurden. Und das spürt man natürlich auch. Ich glaube auch als Wähler, also wenn ich ein ganz spezielles Ziel verfolgen würde, nehmen wir mal jetzt nichts mit Klima, sondern ich bin für die Wiedereinführung des Verbrennermotors, um mal was Kontroverses zu fordern. Ich möchte das erreichen. Ist es schwierig festzulegen, was ich dafür wählen müsste, weil ich könnte dann in Deutschland, sagen wir mal, vielleicht die FDP wählen. Die würde dann im Europaparlament, wenn es gut läuft, für sie 5 Abgeordnete stellen von 700. Und die Auswirkung ist so gering, also diese direkte Vorstellung, ich möchte ein spezielles Projekt unterstützen und deswegen wähle ich so. Das ist im Bundestag schon nicht klar, aber das ist da noch viel, viel indirekter. Ich glaube, das spielt natürlich eine Rolle. Welche Rolle spielen die Medien dabei? Ich kann nur sagen, es ist wichtig, welche Zusammensetzung das Europäische Parlament hat. Vielleicht nicht, man kann das nicht so anschieben, dass man für spezielle Projekte wählt, aber ich glaube, für eine Grundrichtung kann man schon wählen, wenn das vielen Europäern das gleiche, ein ähnliches Anliegen teilen. Und darauf kann man auch hinweisen. Ansonsten kommt auch an uns häufig das, ihr müsst doch das deutlicher machen, warum das ist. Nein. Da habe ich eine ganz klare Haltung zu. Wir sind nicht die PR-Abteilung von Europa, auch wenn Europa sicher viele Benefits hat. Europa muss oder die EU muss selber liefern, muss Erfolge haben, muss Momente haben, wo Menschen sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das hinkriegen. Oder das finde ich sehr gut, dass es diese Ebene gibt, die da hinguckt. Und wenn das viel passiert, wird das Interesse steigen. Also das sehe ich nicht bei uns als eine Form von Öffentlichkeitsarbeit, ganz im Gegenteil.
Ja, aber für das Wissen um diese positiven Dinge, die in der EU auch passieren, braucht es ja die Medien, weil die kommunizieren das ja. Und deswegen jetzt meine Anschlussfrage dazu. Hast du Ansprüche, die Berichterstattung im Hauptstadtstudio als neuer Chef des Hauptstadtstudios der ARD zu verändern, zum Beispiel auch, was die Berichterstattung über die EU angeht, ob quantitativ oder qualitativ?
Also ich glaube, das kriegt man aus mir nicht mehr raus, dass ich diesen Blick habe. Und ich finde, und ich schreibe es ja auch im Buch, den haben wir in Deutschland viel zu wenig. Wir begreifen viel zu wenig, wie wichtig diese Institution für uns ist, wie stark sie wirklich unser Leben prägt und wie wichtig es ist, richtig professionell damit umzugehen, auch auf einer politischen Ebene. Und ich finde, momentan machen wir das nicht, sondern im Gegenteil, wir nutzen häufig sogar das Scheitern in Brüssel als innenpolitisches sozusagen Profilierungsmittel. Von daher, ja, also ich finde das sehr wichtig und ich werde das mit Sicherheit mitnehmen. Ich kann das gar nicht anders als mitnehmen nach Berlin, um den Fokus da stärker drauf zu legen.
Vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen über die German Vote-Entwicklung in den letzten Jahren und Monaten. Aber du warst 13 Jahre in Brüssel. In den letzten 15 Jahren hat Europa 5 große Krisen erlebt. Teilweise sind die noch fortlaufend. Das sind die Klimakrise, die globale Finanz- und die regionale Euro-Krise, die Migrationskrise, die Pandemie und jetzt natürlich der Krieg in der Ukraine. Vielleicht kannst du ja mal sagen, was in deinen Augen diese Krisen gemeinsam haben.
Also mit Ausnahme der Migration würde ich sagen, die haben schon immer ein bisschen zusammengeschweißt. Häufig mit großen Schmerzen. Also Griechenland hat den Kontinent gespalten, diese Phase, auch wie Deutschland da aufgetreten ist. Aber ich glaube trotzdem, dass relativ viele Dinge daraus entstanden sind, auch wie man zum Beispiel auf die ganzen Schuldenregeln guckt, wie man den Kapitalmarkt zusammengebracht hat. Also da ist man auch in vielen Bereichen, glaube ich, im sehr positiven Stück weitergekommen. Und man hat ja vor kurzem erst gerade wieder die Schuldenregeln nochmal verändert, was ja früher ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema gewesen wäre, wenn nicht teilweise unmöglich. Man arbeitet da jetzt zusammen. Ich habe in vielen dieser Situationen, da waren eigentlich die letzten beiden, nämlich Ukraine und Covid ganz besonders, auch Momente gesehen, wo man wirklich das Gefühl hat, die Regierungschefs fühlen sich gerade als Europäer. Die lassen das weg, dieses nationale Denken, was man sonst immer hat. Bei jedem Gipfel kommen die an und steigen aus dem Auto und jeder versucht sozusagen noch eine Kirsche auf die Torte da sich zu holen. Das war in dieser Phase, vielleicht auch, weil sie wirklich existenziellere Krisen waren oder weil es noch näher an einem dran war, nicht so technisch mit Covid und jetzt Ukraine. Da hat man schon auch häufig das Gefühl gehabt, da bewegt sich was oder da gibt es auch vielleicht sogar mal eine Emotion, was Gemeinsames.
Wofür steht die EU 2024 noch?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, momentan sind wir in einem Prozess, wo es ein bisschen erodiert. Wo genau das, was ich eben beschrieben habe, wo man das Gefühl hatte, es ist was zusammengewachsen, gerutscht, auseinandergeht, weil die Probleme viel konkreter jetzt nochmal werden. Und gerade bei der Ukraine hatte man das Gefühl am Anfang, dass man es eigentlich schon geschafft hat, dadurch, dass Kiew nicht eingenommen wurde und man hat sofort die Sanktionen. Ich glaube, von diesem fast euphorischen Gefühl, dass man stark irgendwie war, hat man sich so ein bisschen blenden lassen, wie bitter und wie lang dieser Weg ist und wie sehr man da wirklich noch auf die Zähne beißen muss, in dem, was man da liefern muss, in dem, was man auch finanziell irgendwie machen muss, in dem, was Landwirte für Nachteile haben, weil eben gewisse Produkte exportiert werden oder importiert werden. Ich glaube, das hat man alles nicht gesehen und das schlägt jetzt voll rein und es wird nicht gern da gehört, aber man spürt schon so einen Blues da gerade. Ja, es gibt immer den auch rhetorisch, den Willen, wir schaffen das, wir stehen an der Seite, aber man merkt doch im täglichen sozusagen Diskutieren über die Frage, wo kommt Geld her oder wo kommen Lieferungen her, dass es einfach sich ein bisschen zurückzieht gerade. Ich hoffe nicht, dass das das Ende der Geschichte ist.
Naja, die Europäische Union hat ja praktisch nach 1945 angefangen, also ich habe die leise Hoffnung, dass das nicht so schnell vorbeigeht.
Wir brauchen sie, wirklich. Also es gibt ganz viele Probleme, die auch selbst so ein großes Land wie Deutschland nicht allein lösen kann, können nur europäisch gelöst werden. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge Dinge, die können besser und auch günstiger europäisch gelöst werden. Also ich finde zum Beispiel die ganze Frage, die ja jetzt auch auf uns zukommt, im Bereich Militär, wo einem jeder Euro leid tut, der nicht in die Schulen oder irgendwo anders hingeht. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, man muss da was machen. Man kann nicht einfach sagen, wir sind komplett wehrlos. Aber das ist zum Beispiel etwas, was effizienter ist, wenn man das europäisch macht. Und ich hoffe, dass das erkannt wird. Ich werde es ja dann auf der Ebene nicht mehr selber direkt verfolgen können. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den muss man nicht da machen, aber den kann man viel besser und auch viel günstiger dort machen.
Also ich kann sagen, diese Debatte Waffen statt Butter die ja unter anderem auch schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen diskutiert wurde, wird definitiv innenpolitisch auch in Deutschland zu viel Zerreißprobe führen und viel Kritik, weil im Grunde hast du natürlich recht, also die Bundeswehr muss modernisiert werden, sie muss finanziell gut aufgestellt werden. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich soziale Ebene nicht vergessen, also wenn wir Geld ins Militär stecken, aber die Infrastruktur zum Beispiel, wo dann die Militärfahrzeuge fahren, auf den Straßen, völlig links liegen lassen, das wird kein gutes Ende nehmen, also ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Vielleicht.
Ja, auf jeden Fall wird es Konflikte geben. Also und ich, wenn ich sage, ich bin schon der Meinung, dass da was passieren muss, das Ziel ist ja nicht eine unglaublich kraftstrotzende, furchteinflößende Armee zu haben, die die halbe Welt erobern kann. Da sind wir ja ganz weit weg. Sondern es geht ja im Prinzip darum, erstmal überhaupt wieder ein bisschen Abschreckung zu haben und im Prinzip eine Verteidigung möglich zu machen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, auch wenn man ja an Kinder denkt, an die eigenen Kinder, dann finde ich das schwierig zu sagen, wenn hier wirklich was passieren würde, das sind wir ja zum Glück nicht, aber dann hätten wir gar keine Möglichkeit, uns da irgendwie dagegen zu wehren. Das finde ich einfach ein bisschen zu wenig.
Lieber nicht drüber nachdenken. Ja. Ich lese mal kurz aus deinem Buch vor und dann meine Frage. Das fängt schon mit der politischen Stabilität an. Die GroKo nervt, Merkel muss weg. Es braucht Veränderungen. Solche Sätze habe ich oft gehört, wenn ich in Deutschland war. Doch was wir hierzulande gelegentlich als Bleiern und Träge erlebt haben, Kanzler oder Kanzlerinnen, die viele Jahre im Amt sind, im Kern zwei Parteien, die abwechselnd oder gemeinsam die Regierung führen, ein im Großen und Ganzen existierender politischer Konsens, das ist aus Sicht anderer Europäer ein wertvoller Besitz. Jetzt aus deutscher Sicht möchte ich fragen, also wie demokratisch ist dann die EU, wenn Hauptsache Stabilität das Wichtigste ist? Weil Stabilität hast du ja auch in Ungarn.
Also ich glaube nicht, dass man die Art und Weise, wie dieser Konsens zustande gekommen ist, mit Orban vergleichen kann. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner, ein SPD- oder oder CDU-Kanzler jemals in dem Fall der alten Bundesrepublik so regiert hat, wie Orban in Ungarn das tut. Also deswegen finde ich das ein bisschen zu polemisch. Ich sehe einfach nur, wir haben Nachbarn, direkte oder ein bisschen weiter weg, die sich auf nichts konzentrieren konnten ganz lange Zeit, weil sie ständig Regierungswechsel hatten. Also wo überhaupt kein Plan entwickelt wurde, überhaupt keine längerfristigen Entwicklungen angestoßen wurden, weil es immer ein tägliches Klein-Klein war. Und das war natürlich auch sehr interessant zu beobachten und fast faszinierend zu sehen, welche demokratische Dynamik da ist. Aber ich glaube, aus Sicht der Länder war das etwas, was unglaublich nur Stress ausgedrückt hat, Fragilität, Zersplitterung und wo man schon gemerkt hat, okay, die Deutschen, das ist alles so ein bisschen langweilig, aber dadurch gibt es halt da vielleicht einen etwas längerfristig angelegten Plan und man sieht ja auch die Umfragen und Studien, die es in der Zeit gab, die sehr wertschätzend von unseren Nachbarn auf Deutschland geguckt haben. Also wo sogar Länder wie Griechenland oder Italien gesagt haben, Deutschland sollte die Wirtschaftspolitik der EU gestalten, obwohl man ja das Gefühl hatte, die Griechen, die würden uns lieber zum Teufel jagen. Aber selbst die sagen, naja, also offenbar ist das auch erfolgreich gewesen, was die gemacht haben. Ne?
In deinem Buch merke ich, dass es ein bisschen widersprüchlich ist. Auf der einen Seite würde man sich freuen, wenn so eine Phase der Regierung zum Beispiel von Angela Merkel länger andauert. Auf der anderen Seite hört man aber auch raus, dass 16 Jahre Angela Merkel mittlerweile auch im Nachhinein wie ein bisschen Mehltau auf dem Land sind, was sich dann auch negativ auf die Europäische Union auswirkt. Also da sage ich mal nur Stichwort kaputt gespart der Infrastruktur, also Bildung, Straßen, Zugverkehr. Insofern jetzt die Frage, welche Rolle spielen die 16 Jahre Angela Merkel so im Nachhinein, was die jetzige Situation der Europäischen Union angeht, sowohl im Guten wie im Schlechten?
Also ich glaube, sie war auf jeden Fall eine Politikerin, die sehr geschätzt wurde. Und wir sehen heute sehr viele Fehler. Das bedeutet auch viele Nachbarn haben die so vielleicht nicht gesehen. Einige schon. Ich nenne nur das Beispiel Nord Stream, was wirklich ihr laut entgegengeschrien wurde. Insgesamt muss ich sagen, der Mehltau ist eine ganz gute Beschreibung für eine gewisse Enttäuschung, die man haben kann. Denn Deutschland hat da wirklich goldene Jahre gehabt, wo Möglichkeiten da waren, was zu gestalten. Wenn man heute durch nicht ganz so stark im Krieg zerstörte Städte geht, dann findet man irgendwelche Gründerzeitviertel. Deutschland hatte so eine Zeit eigentlich, die wie so eine Gründerzeit war, wenn man die wirtschaftlichen Zahlen anguckt. Aber es ist uns nichts davon geblieben, außer dass wir im Buch nachgucken können, dass wir in den Jahren eine schwarze Null hatten. Und das ist schade und das, finde ich, muss man auch vorwerfen. Also man hat in der Wirtschaft, würde man sagen, eine Cash-Cow gemolken. Man hat Geld rausgenommen, man hat es genutzt, aber nicht wirklich sichtbar und man hat es nicht investiert. Und das Gleiche gilt für die EU aus meiner Sicht. Also Angela Merkel war eine Politikerin, die wirklich die Kraft und die das Ansehen gehabt hätte, auch in Europa nochmal eine Runde weiterzugehen. Und ich glaube, es gibt viele Punkte, die wo eine Vertiefung sinnvoll wäre, aber wir haben da sehr entspannt drauf geguckt und haben gesagt, das läuft für uns so, das läuft wirtschaftlich gut. Das bisschen Rechtsstaatsprobleme da in Ungarn, die tangieren uns jetzt nicht weiter, jedenfalls nicht so groß, dass wir jetzt hier das ganz große Fass aufmachen wollen. Und das finde ich schade, dass es nicht so gekommen ist, weil ich glaube, Olaf Scholz hat jetzt unabhängig von der Performance der Ampel, jetzt sage ich mal, auch einfach, weil er noch nicht so lange dabei ist, einfach nicht dieses Standing und da ist uns eine Chance, glaube ich, durch die Lappen gegangen.
Ich würde darauf zurückkommen, auf die Investition und die Möglichkeit, Europa vielleicht zu einer Gründernation aufzubauen. In deinem Buch nimmst du natürlich auch die Rede von Macron in der Sorbonne auf. Warum wird das praktisch in Deutschland völlig tot ignoriert?
Ja, weil ich glaube, für uns bestand objektiv kein dringender Bedarf, Europa zu ändern. Weil gerade für uns lief die EU richtig gut. Das war im Prinzip schöner, hätten wir es uns gar nicht ausdenken können. Wir haben den Binnenmarkt in Osteuropa, in Bratislava, in Budapest wird für uns gearbeitet, sehr günstig. Wir exportieren das als Exportweltmeister in die ganze Welt, obwohl das ja gar nicht alles in Wolfsburg oder wo auch immer gemacht wurde. Also so gesehen hatte man das nicht. Und dann, ich teile vieles von dem, was Macron, wie er die Lage analysiert. Aber was man ihm auch vorwerfen muss, ist, er bietet halt auch nichts an. Also zu sagen, ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, was in meiner Zeit da war. Es gab die Einrichtung einer neuen Arzneimittelagentur. Das kann man jetzt sagen, total langweilig. Die ist aber groß. Die bringt jede Menge Lobbyisten und Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche und Anreisen mit der Bahn und mit dem Flugzeug. Also ein Wirtschaftsfaktor für den Ort, wo sie hinkommt. Dann haben wir in Brüssel das große Ärgernis dieser permanenten Straßburg-Wochen des Europaparlaments, wo das gesamte Gebäude im Prinzip immer für eine Woche umzieht, wo sogar Akten in LKWs verladen werden. Dann werden die dahin gefahren, ausgeladen am Freitag, dann kommen die Abgeordneten, sitzen vor den Schränken, holen die Akten aber nicht raus, aber am Donnerstag werden sie wieder nach Brüssel gefahren. Das ist ein totaler Quatsch. Und Frankreich besteht halt auf dem Parlament in Straßburg, anstatt dann zumindest mal sowas Kleines zu sagen, komm, Deutschland hier, damit ihr seht, ich habe meins ernst, das Straßburg macht mal zu. Und ich nehme dafür diese Arzneimittelagentur, natürlich mache ich keinen Verlust. Aber nicht mehr sowas ist gekommen, geschweige denn wirklich größere Schritte, finde ich, zu der damaligen Zeit auch im Verteidigungsbereich auf Deutschland zu, weil das waren so die beiden Dinge. Deutschland hat das Geld und Frankreich ein bisschen das Militär. Und wenn man die beiden Sachen zusammengebracht hätte, dann hätte man vielleicht einen Deal machen können. Aber Macron hat auch vor allen Dingen sehr stark gefordert und nicht so stark angeboten. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum es nicht funktioniert hat.
war die Rede dann also praktisch nur Show des starken französischen Staatsoberhaupts?
Nein, ich fand sie sehr gut. Ich fand, sie war unglaublich detailliert. Sie war durchdacht. Sie hat die Sachen durchdekliniert. Woran das Ganze ein bisschen gescheitert ist, ist A, sozusagen die deutsche Bräsigkeit. Und zum anderen eben auch die Entschlossenheit von Macron, auch zu sagen, ich fordere nicht nur, sondern ich gebe auch auf. Hier ist es. Und für beide, für alle, ist das ja auch, wäre das ja auch alles ein riesiger innenpolitischer Kampf, die Dinge zu verkaufen. Und das sieht man ja nicht. Also es gibt ja niemanden in Deutschland, der sagt, unser Grundgesetz hat uns durch 75 Jahre geführt, wir feiern es gerade groß. Aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen da ganz grundsätzlich ran. Das traut sich ja gar keiner. Weil das wäre nötig, wenn man Europa wieder weiter entwickeln würde. Und diesen innenpolitischen Kampf bei so vielen anderen Problemen, die es gerade gibt, den fängt halt keiner an. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass es auf der Ebene nicht weitergeht.
Was würdest du denn sagen? Wie müsste das Grundgesetz modernisiert werden, auch in europäischer Richtung?
Ja, nehmen wir nur ein Beispiel. Jetzt reden wir über zum Thema Verteidigung. Ich nehme das nochmal, weil es auch recht einfach zu verstehen ist. Wenn man jetzt gewisse Teile oder vielleicht sogar das Große und Ganze stärker integrieren will, man bewegt sich in Richtung einer europäischen Armee, ja, dann kann man nicht mehr einen Parlamentsvorbehalt haben und die Bundeswehr wird vom Bundestag. Alle anderen Länder machen das anders und da geht es schneller. Und die fallen jetzt auch nicht ständig irgendwo in Afrika ein, weil sie nicht kontrolliert werden. Deutschland hat dann eben aus der Geschichte heraus gewisse Besonderheiten, die aber auch verhindern, dass man an manchen Stellen anders zusammenarbeiten kann. Und wenn man anders zusammenarbeiten wollen würde, müsste man sagen, wir müssen unsere Verfassung ändern. Es haben auch einige, es gab schon, steht auch im Buch drin, ein paar Versuche, da mal ranzugehen oder zumindest mal anders drüber zu sprechen. Es gibt wenig Politiker, die dafür in den Streit gehen würden und auch die Prügel abholen, weil es ist einfach zu sagen, hey, unser Grundgesetz, das ist safe and sound, das hat uns durch alles gut durchgebracht und da wollen wir gar nicht dran rumfummeln.
Ja, also die Frage würde sich dann auch anschließen, wenn nicht das Parlament, wer hätte die Gewalt über die Armee und ihre Einsätze? Also wenn es nicht bei jedem Einsatz das Parlament brauchen soll.
In anderen Ländern hat es die Regierung.
Frage vor dem deutschen, ja. Vor der deutschen Geschichte. Und ja. nicht jede andere Regierung ist Deutschland.
Ja, genau. Aber unsere Nachbarn würden sagen, sind wir eine schlechtere Regierung? Sind wir ein schlechteres Land? Oder die würden uns fragen, ist eure Geschichte, wir verstehen das ja und das war ja auch gut, aber wir haben doch jetzt eine andere Lage. Und ich glaube auch, das ist auch etwas so, entweder haben wir es nicht richtig verstanden oder wir machen es uns auch bequem. Wenn wir zum Beispiel permanent sagen, Europa ist ein Friedensprojekt, das stimmt, das hat, nachdem dieser Kontinent ständig gebrannt hat, für eine sehr lange Zeit uns jetzt hier Frieden beschert. Aber die Gefahr heute besteht nicht mehr darin, dass sich Deutschland und Frankreich überfallen, sondern der Frieden wird in einer anderen Form, muss der sichergestellt werden. Und dafür ist es halt, ist die EU so nicht konzipiert. Und die Frage ist, wenn man jetzt das ernst nimmt, was am Ursprung dieses Projekts stand, ob man dann nicht sogar es ändern müsste. Also ob nicht die Treue zu dieser Idee darin besteht, sie anders zu machen, als sie die ganzen großen Namen in der Vergangenheit gemacht haben. Weil die Lage anders geworden ist, weil die Welt anders geworden ist. Es hat niemand Angst vor einem Krieg zwischen Deutschland und Frankreich gerade. Und ich glaube auch nicht, dass es für die nächsten Jahrzehnte das Thema sein wird, sondern ein anderes Sicherheitsproblem könnte es geben.
Da frotze ich jetzt mal ein bisschen rum, mal abwarten, bis Le Pen Präsidentin ist.
Aber da.
Ja, ich weiß aber, was du meinst und du hast natürlich recht. Selbst unter Le Pen würde diese Gefahr nicht bestehen. Es ist halt nur schwierig.
Ja, es ist schwierig.
Also, mal abgesehen von dem Modernisierungsgedanken ist es grundsätzlich auch schwierig. Und ich kann verstehen, dass die europäischen, vor allem die osteuropäischen Nachbarn da sich mittlerweile fragen, also was macht ihr denn da?
Ja, wenn selbst Peace-Politiker einem sagen, Deutschland, ihr müsst da mehr machen. Und man fragt so, aber haben Sie nicht irgendwie auch diese Assoziation 1939, der Schlagbaum in Schwarz-Weiß wird von deutschen Soldaten aufgeschoben in Springerstiefeln und so. Und der Außenminister, in dem Fall von Polen, guckt einen an, total, als ob man total verrückt wäre und sagt, da leben wir doch nicht mehr, da lebt doch auch Deutschland nicht mehr. Kein Mensch hat Angst, dass Deutschland Polen überfällt. Wir haben Sorge, dass irgendein viel größerer Konflikt entsteht und das größte, stärkste, wirtschaftlich potenteste Land überhaupt nichts zu bieten hat. Das ist die Sorge, die man in Polen hat. Und das ist im Baltikum noch extremer ausgeprägt und die sagen das auch noch deutlicher, weil sie eben ansonsten nicht noch andere Baustellen mit Deutschland aufmachen, wie es Polen manchmal macht. Aber das ist die Perspektive unserer Nachbarn. Die würden nicht sagen, ihr seid geschichtsvergessen, sondern ihr seid manchmal geschichtsbesessen und habt keinen Blick mehr für die Gegenwart.
In dem Sinne der Modernisierung lese ich mal kurz vor. Nicht nur die Faxgeräte zeigen, was die intelligente Nutzung des Internets angeht, hängen wir Deutschen vielen Ländern weit hinterher. Also Modernisierung der Armee ist aus unseren historisch fesselnden Gründen, wahrscheinlich selbstfesselnden Gründen nicht möglich. Ich persönlich arbeite im öffentlichen Finanzamt und das Einzige, das wirklich bei uns regelmäßig funktioniert, ist das Faxgerät. Deswegen möchte ich deren Abschaffung eigentlich nicht.
Das nennt sich Resilienz.
Also wirklich das Einzige, was immer durchgängig die ganze Woche hindurch funktioniert. Internet bricht zusammen, die Technik funktioniert nicht. Das Faxgerät ist das Einzige im Amt, das wirklich immer funktioniert.
Deswegen. Aber wir sind so weit da hinten dran. Also ich merke das auch, wenn ich hier bin, dass ich wieder Bargeld abhebe. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich in Brüssel Bargeld abhebe. Ich habe keins. Ich habe auch nie, jetzt sitze ich auch hier so, ich habe mein Telefon dabei und das war's.
Oh weia. Wenn Markus Preis sich ohne Bargeld in Leipzig verläuft, dann sieht es übel aus.
Ja, okay, das ist gut zu wissen. Ich mache da auch gleich was. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Egal wo, man bezahlt da so. Und Belgien hat jetzt auch nicht den Ruf, immer die Speerspitze der Modernität zu sein. Aber wir sind da in ganz vielen Bereichen ganz weit hinten. Und auch, haben wir ja schon mal kurz erwähnt, auch so Infrastruktursachen. Also wenn man, jetzt haben wir nun auch noch Belgien, aber wir haben auch die Niederlande, was für mich so das modernste Land der Welt ist, wo die Dinge einfach in Ordnung sind, wo weitergedacht wird, wo was probiert wird, wo was verworfen wird, aber wo man das Gefühl hat, die sind in den Entwicklungen vorne und haben den Moment, wo vielleicht auch das Faxgerät das einzige war, was noch funktioniert hat, trotzdem gesagt, trotzdem wollen wir weitergehen.
Nee, anders. Wir hatten ja vorhin auch deine Begeisterung für die Gründerzeit erwähnt, ja? Also im 18., 19. Jahrhundert. Und das würdest du dir so, wenn ich das zwischen den Zeilen lese, für die EU auch gerne wünschen. Was müsste die EU machen, um ein Hort der neuen Gründerphase zu werden?
Also ich glaube, sie müsste mehr ermöglichen. Sie ist ja sehr gut da drin, Dinge zu regulieren und festzulegen und alle Probleme schon mal zu sehen, die es geben könnte. Und ich glaube, sie müsste mehr ermöglichen, dass Dinge passieren, die auch ein gewisses Risiko beinhalten könnten. Da ich glaube, das ist etwas, was Deutschland vor 100, 150 Jahren sehr stark ausgemacht hat, dass man einfach machen konnte. Da sind wir, finde ich, momentan stolz genug drauf zu sagen, wir sind innovativ, wenn es darum geht, ein innovatives Gesetz zu machen, aber nicht die Sache, um die es eigentlich geht. Und das andere, was ich sehr wichtig finde, ist die Sachen, oder wenn man jetzt bei Technologien guckt, die wirklich einen Sprung nach vorne sind, künstliche Intelligenz oder Halbleiter, oder das sind halt richtig große Projekte heutzutage, wo man auch richtig viele Leute, Talente und auch Kapital braucht. Und was es also braucht, ist auch dem anderen das zu gönnen. Hauptsache, das ist in gewisser Weise bei uns. Und bei uns ist nicht mehr, zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, sondern zwischen Helsinki und Lissabon. Das ist aus meiner Sicht bei uns, weil in so einem ganz kleinen Raum wird man das nicht schaffen. Also selbst wenn man sieht, wie China versucht, sozusagen ein, was eine Firma in den Niederlanden herstellt, so Maschinen, mit denen man so Chipfabriken oder die man braucht in so Chipfabriken und das nicht hinbekommt, obwohl sie so ein großes Land sind mit über 1 Milliarde Einwohnern und wirtschaftlich vielen Möglichkeiten, da auch staatlich das Geld einfach da reinzudrücken, und trotzdem kriegt man es nicht hin. Dann sieht man, man muss viele Orte haben, wo probiert wird, wo ermöglicht wird, wo man was machen kann, und dann entstehen diese Firmen. Und dann finde ich es auch gut zu sagen, oh, schön ist in Niederlanden, oh, schön ist in Portugal, oh, schön ist in Litauen. Gut für uns. Nicht, oh, das wollen wir hier haben, das kaufen wir oder das versuchen wir zu verhindern, dass die dann nicht einen Vorteil haben. Das hat man in Brüssel, finde ich, bei den Wirtschaftsthemen noch viel zu sehr, dass man sehr genau guckt, wer profitiert denn jetzt. Und das Allerschlimmste ist, wenn die Franzosen mehr profitieren als wir, dann wollen wir das gar nicht.
Ich glaube, da gibt es dann doch Gefahr eines deutsch-französischen Erbkrieges. Hatten die Briten ein bisschen recht, dass die EU zu bürokratisch ist und dass es deswegen viele Dinge gibt, die nicht ermöglicht werden?
Ein bisschen, glaube ich, schon. Also den Punkt kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube nur nicht, dass es als Erklärung für den Brexit reicht. Ich glaube, das war einfach so,
das war ja nicht Frage.
Ganz, ganz schwere Psychosen und auch historische Dinge, die man dann so sich selber wieder übergezogen hat. Aber ich weiß noch, als der Brexit war, und dann kurz, das war ja 2016, und 2017 gab es eine Bundestagswahl. Und wir haben da auch mit so ein paar Kollegen und auch ein paar Diplomaten gesprochen, was man von den neuen Bundesregierungen erwartet. Und aus Polen, das fand ich sehr interessant, hatte ich gedacht, da kommt sowas zum Thema Flüchtlinge oder wir wollen das nicht oder so. Und da kam, wir erwarten, dass Deutschland das neue Großbritannien wird. Und zwar in dem Sinne, dass es das Land ist, was immer sagt, nein, das muss alles ermöglicht werden. Das muss offen sein, dass wir nicht quasi, dass Deutschland jetzt nicht in den Bereich Frankreich rutscht, wo immer alles ein bisschen reglementiert, ein bisschen protektionistischer wird. Und das fand ich sehr überraschend für mich auch, dass das der polnische Anspruch war. Wir haben die haben gesagt, wir haben im Prinzip die Briten verloren. Die Türen offen gehalten haben, die gesagt haben, jeder kann machen, was er will. Das ist ein großer Markt hier, das ist offen, das ist frei. Und wir sehen die Gefahr, dass jetzt einfach dieser französische Philosophie, spanische, italienische Philosophie mit ein bisschen mehr hier, wir machen da schönen Zaun drum um unsere Firmen, dass sich das stärker durchsetzt. Und so gesehen, ja, glaube schon, nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich glaube aus Sicht vieler Länder hatten die Briten auch einen Punkt auf jeden Fall.
Na, kriegen die Polen dann nicht das, was sie sich gewünscht haben mit dem liberalen Finanzminister in der Ampel und dem German Vote, dass sozusagen alle möglichen bürokratischen Hürden in der EU erstmal blockiert werden durch die Ampel? Also Stichwort Lieferkettengesetz.
Also in dem Punkt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich finde das gut. Insgesamt ist es halt ein Vorgehen, was Deutschland schadet. In dem Ansehen, in der Frage, wie man auch künftig mitgestaltet, was in der EU passiert. Und weil man einfach mit dazu beiträgt, dass sie nicht funktioniert, dass sie schlecht aussieht, dass sie der Weg ist nicht, irgendwas ein paar Jahre zu verhandeln und am Ende komplett in die Luft zu jagen, sondern der Weg ist eigentlich, das, was man vorhat, so zu verhandeln, dass man sagt, das ist ein gutes Ergebnis. Und nicht, dass man nach einem langen Verhandlungsprozess im Prinzip wieder da steht, wo man vor mehreren Jahren stand. Und also an der Stelle, wo es ja irgendwie erkennbar irgendein Problem gab, sonst hätte man ja nicht die Gesetzgebung gestartet, im Prinzip sich in der Zeit einfach wieder ein paar Jahre zurücksetzt und wieder von vorne anfängt.
Ich würde jetzt gerne noch ein Thema ansprechen, das ich glaube, das Allerwichtigste ist, nämlich Geld, 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 Geld. Also die Souveränität der Europäischen Union, all das, was du ja auch willst, dass die Europäische Union ermöglicht, damit wir uns weiterentwickeln und auch ein bisschen unsere nationalen Eigeninteressen hinter uns lassen, weil auf europäischer Ebene auch das Geld da ist für all die Dinge, die wir uns wünschen. Es Es gab da so einen Moment während der Corona-Pandemie, wo auf einmal alles möglich war, wo auf einmal für alles Geld da war. Was ist passiert? Warum gibt es diesen, also warum hat man diesen Moment verstreichen lassen und steht jetzt auf, wie ich finde, in Deutschland vor allem auf der Bremse, was die Weiterentwicklung auch der finanziellen Souveränität der Europäischen Union angeht?
Vielleicht auch, weil, also, wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass die EU kein Staat ist. Und entsprechend tun sich viele Länder, auch Deutschland, schwer, dafür zu sorgen, dass die EU selber Geld einnimmt. Also, weil, wenn sie es zum, also kriegt die Zölle, ne, die in Außengrenzen entstehen, die gehen direkt in die EU. Aber die Kommission, die versucht ja die ganze Zeit auch dafür zu sorgen, dass es Steuern gibt, die nur an die EU gehen. Ich glaube, wenn man das anfängt, dann muss man eben auch demokratisch irgendwie mitgehen, ne? Weil das ist für viele Leute ein wichtiger Punkt. Also wenn die EU mir das Geld abnimmt, möchte ich auch irgendwie einen Einfluss darauf haben. Und ich habe eben am Anfang schon mal gesagt, man hat keinen so ganz direkten Einfluss. Da möchte ich die Verantwortlichen im Zweifel abwählen können. Das ist ein Verständnis, was man in einer Demokratie so haben kann. Oder wie es in der Gründungsphase der USA hieß, no taxation without representation.
Es ist ein durchaus
So, also den
im
da.
Kern wichtiger Punkt für jede Demokratie. Wer
Ja.
nicht besteuert, der muss auch
Genau.
Konsequenzen
So, und wir
fürchten
wollen uns
müssen.
politisch nicht dahin entwickeln, also ist es auch schwierig, da die Mittel zu geben. Und ansonsten finde ich, es gibt Dinge, die könnten eine Investition auf europäischer Ebene sein. Zum Beispiel, kommen wir wieder an den Punkt, war gestern auch Thema, das Militärische, weil die Dinge stehen. Wir sehen ja jetzt, selbst ein Panzer aus dem Koreakrieg, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ist irgendwie noch wertvoll, ist nicht abgeschrieben, ist nicht hinüber, sondern man hat den mal gebaut, er stand Jahrzehnte in irgendeinem Depot. Aber wenn es mal wirklich gefährlich wird, kann man ihn nochmal rausholen. Er ist noch nicht schlecht geworden, sozusagen. Wohingegen vieles, was bei Covid gemacht wird und auch jetzt noch gemacht wird, ja, sich jetzt ja, bevor es überhaupt gebaut ist, sich jeder schon fragt, warum machen wir das eigentlich noch? Was keine wirkliche Investition ist. Und ich glaube, dass es damals dazu kam, war einfach, man hatte dieses Gefühl, das ist sozusagen kurz vorm Weltuntergang, diese Corona-Situation, gerade ganz am Anfang, als man es auch nicht so richtig einschätzen konnte. Und dann kam, glaube ich, auch noch ein bisschen hinzu, ich würde nicht sagen Schuldgefühl, aber vielleicht so ein bisschen Wiedergutmachung bei Angela Merkel, die ja so unglaublich hart und als Madame No da gegenüber Griechenland aufgetreten ist, da dann kurz vor Ende ihrer Amtszeit noch die Möglichkeit zu schaffen, auch großzügig zu sein. Aber ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil ich schon sehe, was wir für eine demografische Entwicklung haben. Und natürlich ist es heute alles schön, aber irgendwann müssen das deutlich weniger Kinder irgendwie sich darum kümmern. Und das ist, finde ich, nicht besonders sozial. Also ich habe auch Herrn Scholz schon ein paar Mal gefragt, als er da den Doppelwumms zur Abfederung der gestiegenen Gaspreise so gefeiert hat, habe ich gesagt, was ist da dran sozial, dass heute Siebenjährige irgendwann abstottern müssen, dass in diesem August der Gaspreis nicht so hoch war? Was ist da dran sozial? Verstehe ich nicht.
Also ich habe Berichte im Regionalfernsehen RBB gesehen, wo Mieter demonstrieren mussten, weil ihre Vermieter ihnen Rechnungen von 6.000 Euro geschickt haben. Insofern ist das schon ein wichtiger Punkt gewesen. In meinen Augen war das halt auch alles schwer undurchdacht, weil man keine Gegenfinanzierung hatte, wie du gesagt hast, zum Beispiel durch eine Vermögensabgabe. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich stelle fest, eigentlich brauchen wir noch eine Stunde. Ich hätte auch noch so viele Fragen zum Thema Europäische Union und wie wir das finanzieren und ob wir da nicht auch in einer Demokratiefrage sind. Aber aufgrund der wenigen Zeit, wie würdest du sagen, stellt sich die Lage Deutschlands aktuell innenpolitisch dar? Welche Folgen hat das für die Situation auf europäischer Ebene? Und vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was passiert eigentlich, wenn Donald Trump 2.0 kommt?
Also, zum Ersten, wie der Titel des Buchs schon sagt, wir sind angezählt. Das ist ein objektiver Fakt. Ich sage nicht, wir sind K.O. Aber wir taumeln gerade. Wir haben richtig zwei ans Kinn bekommen. Vor allen Dingen wir waren vorher schon nicht so ganz fit. Wir sprachen über die Faxgeräte und die Infrastruktur und so weiter, aber das hat uns noch nicht gestört. Oder wir haben es noch nicht so stark gemerkt. Der Krieg in der Ukraine hat uns dann richtig die Treffer versetzt, die uns wirtschaftlich getroffen haben, weil einfach wir so stark abhängig gewesen sind von der Energie und es auch immer noch sind. Und auch, weil unser gesellschaftlicher Konsens, unsere, glaube ich, Stärke, die einfach auch daraus bestand, dass man doch irgendwie am Ende zusammengefunden hat, in Gefahr gerade ist. Ne? Wir sehen es ja gerade, wie aufgeheizt bei uns die Stimmung ist, wie scharf die Diskussionen geführt werden, ohne, gute, scharfe Diskussionen sind immer gut, aber ohne, dass da konstruktiv irgendwie am Ende was bei rauskommt. Das ist ja das Schlimme. Das ist ein Problem für alle. Wirtschaftlich in der EU, Deutschland ist sozusagen das Herz, nicht nur, weil es in der Mitte liegt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir produzieren ja da in der Ungarn, in der Slowakei. Wenn hier die Firmen ausfallen, dann fällt da auch einiges aus. Und das sehen auch unsere Nachbarn sehr stark und machen sich da große Sorgen. Und das andere ist, weil wir so viel innenpolitischen Stress haben, machen wir das, was wir in der EU machen müssten eigentlich, nicht mehr. Und auch da, wenn man da mit Niederländern oder Portugiesen oder wem auch immer spricht, die sagen, ihr müsst das anschieben. Die Schritte, die nötig sind, werden nicht von Malta in Gang gesetzt. Das muss von Deutschland kommen, das muss dann auch von Frankreich kommen und jetzt ist auch noch in Polen wieder eine Möglichkeit da. Und die Chance dazu, die ist nicht immer in der EU. Das dauert ewig, bis da die Sterne mal so stehen, dass man vielleicht, und selbst dann ist es nicht sicher, dass man da was bewegen kann, aber in vielen anderen Momenten ist es absolut schon von vornherein unmöglich. Und da jetzt nochmal irgendwie hinzugucken und aufzuwachen, das wäre gut. Also das bedeutet, wir müssen aus dem Angezählten wieder rauskommen in einen klaren Blick und dem Ringrichter signalisieren, wir stehen wieder voll auf den Beinen.
Vielleicht wäre für die EU das wirklich besser gewesen, wenn Angela Merkel nochmal 4 Jahre gemacht hätte. So ist natürlich schwierig. Donald Trump.
Also, wenn der nochmal gewählt wird, dann müssen wir damit leben. Ich finde es erstaunlich, wie wir jetzt wieder damit anfangen, uns darum Gedanken zu machen.
Weil wir uns 2016 nicht genug Gedanken gemacht haben.
Genau, weil wir bei allem.
Also ich nicht, aber.
Weil wir bei allem immer hoffen, es geht gut. Bei all diesen Problemen.
Ja.
Das ist unser Glaube daran ist unerschütterlich, dass es am Ende doch irgendwie gut geht. Und nur auch jetzt kann man schon sehen, auch unabhängig von Donald Trump, wir müssen uns anders aufstellen. Weil auch wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, wird dieser Kongress, ich meine, Donald Trump regiert doch jetzt gerade nicht, wenn ich richtig informiert bin. So und trotzdem liefern die keine Unterstützung an die Ukraine.
Wenn man Donald Trump fragen würde, würde er sicher sagen, er müsste eigentlich regieren.
Ja. Aber wir sehen doch jetzt schon, dass diese klare Unterstützung, die man da, wo man sicher drauf zählen kann, die ist nicht da. Und jetzt regiert Joe Biden gerade. Und wenn er nochmal gewinnt, glaube ich nicht, dass die Republikaner dann sagen, ja gut, jetzt haben wir es zweimal probiert, ab jetzt sind wir wieder konstruktiv und wieder voll transatlantisch. Nein, die Zeit ist vorbei. Ob Trump kommt oder nicht, wenn er kommt, wird sich vielleicht noch ein bisschen verschärfen oder beschleunigen. Aber auch so muss, finde ich, eine verantwortungsvolle Politik davon ausgehen. Das ist nicht so. Und das bezieht sich auch nicht nur auf das Militärische, was immer sehr naheliegend ist, haben wir schon ein paar Mal heute gesagt, weil man es auch gut versteht. Aber das wird sich auch auf das Wirtschaftliche beziehen. Joe Biden macht auch eine Wirtschaftspolitik, die auch ganz klar darauf ausgerichtet ist, USA first und im Zweifel Europa bitte zur Seite treten. Mit dem IRA, mit den Subventionen, die da gezahlt werden, mit der Frage, wie geht man mit Zöllen um, Das wird sich verschärfen, auch zum Beispiel in dem Bereich. Und das anzunehmen, da sich drüber Gedanken zu machen und sich zu überlegen, wie antworten wir da drauf, in Klammern. Macron hat da schon ein paar ganz gute Ideen. Ich weiß nicht, worauf man noch warten will. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich höre, was passiert, wenn Trump gewählt wird. Alles was da passieren könnte, kann man eigentlich seit 7, 8 Jahren sich denken. Also er war 4 Jahre Präsident, er ist es jetzt schon 3 Jahre nicht mehr. Und davor hat er auch schon einen Vorwahlkampf gehabt. Also wir haben im Prinzip 8, 9 Jahre Zeit gehabt, uns darauf einzustellen und machen es halt nicht, weil wir einfach bequem sind und hoffen, dass es doch irgendwie geht.
Bequem. Oder vielleicht hat einfach keiner einen Plan, vor allem nicht in Brüssel.
Oder ja, doch? Ich glaube, die Brüssel ist nur, wie gesagt, die Summe der Nationalstaaten.
Da muss doch mal jemand dabei sein.
Einer sitzt in Berlin.
Ich glaube nicht, dass einer davon auch nur irgendwas im Plan mäßig hat.
Aber das wäre, also ich glaube, Deutschland müsste diesen Punch setzen da und sagen, wir wollen das, wir sind bereit, quasi uns auch ein bisschen aufzulösen in Europa, in gewissen Bereichen. Natürlich nicht komplett, dass es die Nationalstaaten nicht mehr gibt. Aber wir sind bereit, an manchen Stellen zusammenzuarbeiten oder auch unsere Fähigkeiten zusammenzulegen und damit auch nicht mehr den vollen Zugriff darauf zu haben, ne? Nicht mehr die volle Souveränität da an gewissen Punkten. Und wenn ein Land wie Deutschland dazu bereit ist, ja, dann gibt es für Finnland keinen Grund, da nicht mitzugehen. Wohingegen, wenn Malta das vorschlägt, dann gucken die Franzosen und sagen, nee, wir aber nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Für die Kooperation auf europäischer Ebene müsste auch Deutschland bestimmte Eigeninteressen hinten anstellen für das Gemeinwohl. Ja. Beispiel von heute. Es ist noch nicht mal möglich, Adidas gegen Nike auszutauschen, ohne dass deutsche Politiker einen gemeinsamen Hirnschlag kriegen. Ja. Insofern habe ich da wenig Hoffnung, dass das auf europäischer Ebene funktioniert, wenn das schon bei einem Fußball-Nationaltrikot nicht funktioniert, dass man sich da ein wenig zurückhält, ein wenig Kontenance wahrt. Und von allen am meisten enttäuscht bin ich ja von Robert Habeck, der in die gleiche Kerbe geschlagen hat wie Markus Söder. Das war furchtbar.
Also ich bin jetzt auch wegen des Buches dann auch sehr viel unterwegs gewesen. Hm. Und habe es auch ganz bewusst gemacht, auch jetzt mit Blick auf Berlin, um einfach an viele Orte zu kommen, auch nochmal so zu hören, wie Menschen so über die Themen so denken. Und was ich interessant fand, war wirklich dieses, es gibt in Deutschland so ein Gefühl, ich sag mal jetzt so in Anlehnung an Angela Merkel, wir schaffen das nicht. Was sehr stark überall da ist. Also das, man spricht über die Themen, alle sagen, ja, das stimmt, das müsste man so machen. Aber da wird der kommen, da wird die kommen, da wird gleich das losgehen, das wird der Politiker politisch so nicht überleben. Also alle sehen sofort genau diese Wellen, die dann sofort losgetreten werden. Und wir haben den Glauben daran ein bisschen verloren, finde ich, dass wir das trotzdem schaffen können und dass wir das machen einfach. Also wir sehen schon die Widerstände, die wir uns selber machen. Das ist ja noch nicht mal wer von außen. Wir selber und sagen, oh Gott, der ganze Stress, nee, das lassen wir mal lieber. Und das haben andere Länder weniger. Da finde ich zum Beispiel Polen, jetzt mal auch unabhängig von der Peace, das ist ein Land, oder im Baltikum, wo man das Gefühl hat, da gibt es eine gewisse Kraft. Da gibt es Projekte, die auch national sozusagen, also von der gesamten Gesellschaft irgendwie, wo man dahinter steht, wo man auch natürlich der ein oder andere Nachteil vorhin hat, aber wo man sagt, okay, wir haben im Prinzip erkannt, das müssen wir jetzt machen. Und das hatte Deutschland mal sehr stark. Und momentan sehen wir sofort, oh Gott, was da alles wieder losgeht. Also wenn man gestern Abend oder vorgestern Abend gesagt hätte, stell dir mal vor, Adidas wird durch Nike ersetzt, da wird das passieren, da wird das passieren. Und genau das passiert dann auch alles, ne? Und ja.
Aber ich, die Länder, die du genannt hast, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, also faktentechnisch bitte nicht mich hängen. Ich würde ja sagen, das sind alles Länder, die demografisch jünger sind. Und das ist einfacher wahrscheinlich für solche Länder, mehr Aufbruch auch in der Gesellschaft zu haben, weil mehr Tatendrang in der jüngeren Bevölkerung da ist. Und die fehlt uns, glaube ich, in Deutschland aktuell.
Ja, aber die Länder im Osten der EU sind nicht unbedingt die jüngsten, die wir haben.
Das stimmt.
Wie gesagt,
ich müsste das Faktentum
mal checken. Aber die sehen ihre Lage klarer als wir. Wir denken, das geht immer noch so gut. Und ich meine, Frankreich ist noch extremer, weil die auch geografisch, also sie sind sowieso von ihrer Wirtschaft viel autarker. Und geografisch sind die besser sozusagen abgeschirmt. Aber das fehlt uns halt. So da, wo ich manchmal denke, wo ist die Kraft, irgendwie eine größere Veränderung mal zu schaffen?
Ich lasse jetzt einfach mal den Rechtsruck in Europa weg, weil das alles jetzt reichlich depressiv war. Gibt es eine positive Aussicht auf Aufbruch in Europa von deutscher Seite?
Also erstmal positiv möchte ich noch mal eins sowieso sagen. Ich habe vor einiger Zeit mal John Kerry getroffen und der hatte was gesagt, das möchte ich eigentlich jedem hier auch entgegenschreien, weil wir eben manchmal so negativ sind. Aber das sollte konstruktiv sein, das sollte uns dazu bringen, zu überlegen, wie sollten wir es noch anders machen. Der hat einfach gesagt, ich verstehe nicht diese Europa-Depression hier, die es hier gibt. Ihr habt, jetzt mal im globalen Vergleich, die schönsten Städte. Ihr habt kostenlose Krankenhäuser mit allen Problemen, die wir da haben. Ihr habt kostenlose Schulen und Universitäten. Hier wird kaum mal irgendwer ermordet, verglichen mit Medellin oder was weiß ich wo in den USA. Ihr habt das beste Essen, ihr habt die beste Kultur. What the fuck is the problem here? Das sollten wir uns erstmal klar machen. Ne? Also wir leben an einem Ort, der für ganz viele Menschen auf dieser Welt das Paradies ist. Das sehen wir auch daran, dass sehr viele zu uns auf eine Flucht gehen. Und das sehen wir auch daran, dass, obwohl wir jetzt gerade so depressiv über die EU reden, alle EU-Mitglied werden wollen. Jeder, der rechts oder links neben uns ist, würde gerne EU-Mitglied werden. So, dann von dieser Perspektive aus sollten wir mal anfangen, dann zu denken. Und dann haben wir trotzdem Dinge, die nicht gut sind. Und jetzt, vielleicht kann man diesen Schwung mal kurz in sich so reinlassen und sagen, so, was machen wir denn jetzt noch besser hier an dem Laden? So, das wäre etwas. Und wenn man das zum Beispiel von Deutschland aus mal aufgreifen würde, wir Deutschen haben einen großen Vorteil. Wir sind es gewohnt, dass sich viel verändert. Weil wir auch nie dieser ewige Nationalstaat waren. Für uns ist es egal, ob die Hauptstadt Bonn ist oder Berlin oder wenn sie nach Frankfurt gekommen wäre oder ob es Brüssel heißt oder Kopenhagen, ist, glaube ich, am Ende nicht das Entscheidende. Wohingegen für die Franzosen ist es sehr schwer, sich eine andere Hauptstadt außer Paris vorzustellen. Ne? Für uns ist es wichtig, dass das gut organisiert ist, dass die Steuern gerecht eingetrieben werden, dass die gleichen Regeln gelten und so. Das ist für uns wichtig. Und wir haben weniger dieses Symbolische. Und für die Länder im Osten, Polen und so, für die ist es auch sehr wichtig, dass sie eigenständig sind, weil sie halt eben lange in der Sowjetsuppe waren und jetzt mal gerade ein paar für eine gewisse Zeit. Jetzt wird ja auch noch ein Foto gemacht hier noch nebenbei. Ja, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass man von der Perspektive aus, dass es nicht so verheerend ist, wie wir denken, aber verliert zu anderen, langsam verliert, dass man da sich überlegt, wo ist der Push, um wieder ein bisschen nach vorne zu kommen.
Eigentlich frage ich meine Gäste immer nach einer Botschaft, aber ich nehme das jetzt einfach mal als deine Botschaft und stelle fest, wenn das mit der ARD Hauptstadt Studioleitung nicht klappt, kannst du vielleicht doch Wahlkampfleiter für einen Europawahlkampf werden oder EU-PR-Berater. Denn diese positiven Botschaften braucht die EU vielleicht doch ganz dolle. Und so generell auch der europäische Kontinent. Denn tatsächlich haben die Amerikaner uns voraus, dass sie immer alles vom Positiven her denken und die Europäer alles immer vom Negativen
Obwohl wir objektiv an vielen Stellen eigentlich den Ort hier haben, wo man sich wirklich was wirklich auf global betrachtet, vielleicht nicht in jeder Hinsicht landschaftlich, aber zivilisatorisch das Paradies sein kann.
So sieht's aus. Wir sind ja auf der Leipziger Buchmesse, auch wenn wir dort nicht örtlich sind, aber gedanklich. Hast du denn Bücher, die du empfehlen würdest, natürlich außer deinem eigenen Buch?
Momentan?
Ja.
Soll ich das machen?
Ich habe Herrn Frank Bösch auch gefragt und er hat auch gute Tipps gegeben. Aber Historiker haben es da, glaube ich, leichter als Journalisten, oder?
Ich weiß nicht, ob ich das machen soll.
Was für ein Buch ist es denn? Also es gibt offensichtlich eins, woran du denkst.
Ja. Nein, ich empfehle ganz generell für alle, die in den Journalismus wollen, alles von Ernest Hemingway. Das ist ja jemand, der, das, bei mir steht auch die auf der ersten Seite, You're too brave, nothing ever happens to the brave, farewell to arms. Und das ist auf jeden Fall jemand, der mich geprägt hat. Ich bin sozusagen im 5-Kilometer-Grenzgebiet aufgewachsen, habe die Grenze sehen können, wusste, da komme ich nie rüber auf diese andere Seite. Und diese Bücher, ja, ich habe damals konnte ich gar nicht kaufen, aber ich wusste es. Ja, ich wusste ungefähr, worum es geht und später habe ich es dann alle gelesen. Haben mich halt irgendwie so zum Träumen gebracht und so auch in diesen Beruf reingezogen, dass ich jedem sage, lest es. Und ich finde zum Beispiel For Whom the Bell Tolls und man ist, spielt zwar im Spanischen Bürgerkrieg, aber man hat irgendwie eine Vorstellung, wie konkret irgendwie Krieg ist und was jetzt vielleicht irgendwo in Avdiivka oder Donetsk oder in solchen Orten gerade passiert.
Ja, für jeden, der nicht mehr mit Zeitzeugen sprechen kann. Also meine Oma hat mir immer von der Zeit erzählt, des Zweiten Weltkrieges und der Zeit danach. Und ich habe immer gedacht, also das möchtest du in deinem Leben nie erleben. Und jetzt ist das wieder sehr, sehr nah. Auch an die eigene Existenz gerückt und das ist alles sehr beängstigend.
In dem Zusammenhang empfehle ich doch noch was. Nichts, was ich jetzt so gerade aktuell lese, aber vor ungefähr einem Jahr. Karl Malantes heißt er. Und das Buch heißt Matterhorn. Das ist ein Amerikaner, der selber im Vietnamkrieg auch gekämpft hat und einen Roman geschrieben hat. Er ist wirklich richtig gut, weil man merkt sozusagen, wie verlogen vieles auch ist, wie falsche Annahmen entstehen. Wie gesagt, es ist kein Sachbuch, es ist ein Roman. Matterhorn heißt es deswegen, weil die Amerikaner damals dann quasi gewisse Sektoren, wo sie halt waren, haben sie dann die Hügel alle nach Schweizer Bergen, die nächsten alle nach kanadischen Bergen, die nächsten alle. Und das ist etwas, was einem, finde ich, sehr nahe geht, wenn man jetzt weiß, in der Ukraine, da sitzen irgendwie Soldaten da 2 Jahren. Und sind in dieser Situation. Und da ist, finde ich, Literatur auch irgendwas, was ja einem sowas vor Augen bringen kann. Viel stärker, finde ich, sogar manchmal noch als das, was wir machen, also als filmische Dokumente, weil ich sage immer, weil die gut informierte Spekulation manchmal noch wahrer ist als die direkte Dokumentation.
Man kriegt den Figuren halt in den Kopf und ja, ist ganz anders mit dabei, das stimmt. Deswegen mag ich ja Bücher so sehr. Ja. Okay, herzlichen Dank, Markus, und gutes Gelingen hier auf der Buchmesse, bei deiner Lesereise und allem Weiteren.
Vielen Dank, danke. Tschüss.
Zum Abschluss. Also neben den Büchern, die ich heute mit meinen Gästen besprochen habe, findet ihr in den Shownotes auch noch den neuesten Podcast von Aus Politik und Zeitgeschichte. Denn auf der Leipziger Buchmesse wurde die neueste Ausgabe zu Europa vorgestellt und da gibt es auch einen Beitrag von Corbinian Frenzel und Julia Reuschenbach darin. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ist wirklich gut. Und ich hoffe, die beiden ja in einigen Monaten auch im Podcast zu haben. Also noch Geheimprojekt. Aber ich plane ganz fest auf der Frankfurter Buchmesse dann mit den beiden zu sprechen. Das finde ich schon ganz aufgeregt. Und ja, also man muss schon sagen, die Leipziger Buchmesse ist ein ganz anderes Biest als die Frankfurter Buchmesse. Es ist wirklich ganz anders vom Feeling her, ja, viel lockerer und auch ein bisschen mehr was für mich als Privatperson, weil es so viel Manga-Con und Comic-Con gibt und das ist für mich so als Privat-Jenny super toll, weil ich wirklich absolut auf Mangas stehe und seit einigen Monaten das wirklich explodiert ist, Nicht nur was Mangas angeht, sondern vor allem auch so, was Light Novels angeht und Manhwas und wirklich ganz, ganz neuer Boom. Und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich meine, das ist schlecht für die Brieftasche. Aber wenn ich Zeit habe, neben den ganzen Büchern, die ich für diesen Podcast lese, ja, dann verbringe ich sie tatsächlich aktuell mit sehr viel aus dieser Manga, Manhwa und Light Novel Bubble. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und das ist leider in Frankfurt so überhaupt nicht Thema. Also überhaupt nicht kann man nicht sagen, aber es nimmt einen viel, viel kleineren Raum ein. In Frankfurt muss man eher Angst haben, totgetrampelt zu werden, wenn Herr Fietzek eingeladen wird und mal wieder ein Buch geschrieben hat. Also dann wird es anstrengend. Aber ja, das plane ich auf alle Fälle dieses Jahr wieder, in Frankfurt zu sein und dort auch Gespräche zu führen. Mal sehen, wie viele es werden. In Leipzig ist mein Plan nicht so richtig aufgegangen. Ich hatte 3 geplant, sind nur 2 geworden. Ein Gespräch musste ich verschieben, weil der Autor und meine Zeitplanung dann kollidiert sind. Spontan und, aber keine Angst, hole ich alles nach. Denn es wird um Thüringen gehen und die AfD und so und dann schon interessant. Kommt in ein paar Wochen sicherlich hier auch im Podcast. Wir haben ja Europawahlen, Landtagswahlen. Ich komme absolut nicht dazu, zu den Europawahlen irgendwas an Analyse zu machen oder Gesprächen zu führen. Ich muss mal sehen, wie ich das hier überhaupt zeitlich als Thema noch verarbeiten kann. Vielleicht so im Nachgang in Frankfurt dann mit Frau Reuschenbach und Corbinian Frenzel. Und dann reden wir darüber, wie furchtbar das alles geworden ist. Oder vielleicht, dass wir im blauen Auge davongekommen sind. Mal sehen. Aber ich bin auch absolut nicht im Thema. Ich weiß aber, dass der Wohlstand für alle Podcast die Parteiprogramme für die Europawahl analysiert. Und wenn ihr da was wissen wollt, hört einfach da rein. Die machen das super. Und sonst so, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Gebt mir Feedback. Und ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr mir treu bleibt und hoffe, euch in den nächsten Wochen und Monaten weitere gute Gespräche und vielleicht den einen oder anderen Monolog wieder näher zu bringen. Es ist ja alles eine Zeitfrage. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.